Herzlich willkommen zu Grauzonen, eurem Podcast rund ums Thema mentale Gesundheit von Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Mike und neben mir sitzt Janine. Und in der heutigen Folge wollen wir uns einem kleinen Weihnachtsspecial widmen. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über Weihnachten, die Zeit zwischen den Jahren und darüber, wie das für unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven aussehen kann und welche Dinge einem vielleicht auch durch diese Zeit helfen können, wenn sie für einen gerade etwas schwieriger ist.
Sehr schön zusammengefasst, Schatz.
Vielen Dank, mein Amor.
Das hast du sehr toll gemacht.
Gerade wo Intros ja auch so meine Leidenschaft sind.
Ja, total. Yeah. Du kriegst eine gute Nudel.
Vielen Dank. Kriege ich jetzt ein Bienchen ins Mutti?
Nein, eine gute Nudel.
Okay, eine gute Nudel. Das ist auch fein.
Du weißt, gute Nudel war wieder eine SpongeBob-Anspielung, ja?
Das wusste ich noch nicht. Ne?
Okay.
Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe, wie es immer so schön heißt. Mhm. Okay, ich sehe schon an deinem Blick, du siehst es nicht ganz so 100% so und bist nicht so überzeugt davon.
Komme ich später zu.
Okay. Ich sehe da eine gewisse Skepsis bei meiner Partnerin. Mhm. Ich bin ja total der überzeugte Weihnachtsfan. Nein, gelogen.
Die Augen werden groß bei Charlene. Sie sprechen Bände. Ein fragwürdiger Blick in Richtung Mike. Für alle, die jetzt nicht zugucken, sondern nur zuhören.
Nee, Weihnachten tatsächlich ist für mich ein recht ambivalentes Thema. Mhm. Ich glaube, deinem Blick zu entnehmen, deine Reaktion zu entnehmen, ist es ähnlich.
Ja, total. Beziehungsweise war. Mhm. Also ich habe heute eine Haltung, die recht wenig ambivalent ist, aber sie war sehr lange sehr ambivalent. Mhm. Aber da kommen wir gerne später zu.
Okay, dann leiten wir einfach erstmal ein mit dem Thema Weihnachten, wie das für uns vielleicht so war, wie wir das bisher wahrgenommen haben.
Mhm. Du willst wie wissen, warum es ambivalent bei mir war, komm, gibst du.
Genau, so sieht's aus. Und ich glaube, die ZuhörerInnen möchten davon ja vielleicht auch das ein oder andere wissen, sonst würden sie ja nicht laufen.
We will see.
Nein, ich würde einfach mal ganz egomäßig voll anfangen, von meinen Erfahrungen von Weihnachten zu berichten.
Hau raus.
Und so. Für mich war Weihnachten als Kind ja, genau das, dieses Fest der Liebe und diese Zeit, wo die Familie zusammenkommt, es Geschenke gibt, alles ganz toll ist. Als Kleinkind noch der Weihnachtsmann vorbeikam, an dem man da natürlich noch geglaubt hat, was dann irgendwann mit, keine Ahnung, 5, 6, 7 angefangen hat zu bröckeln, wenn man mitgekriegt hat, dass das doch alles nicht so hinhaut, wie es einem erzählt wird. Mhm. Aber trotzdem ist man in diesem Gefühl ja noch schwelgen geblieben, weil es ist ja trotzdem schön, wenn man ganz viele Geschenke bekommt als Kind und so. Mhm. Und ja, die Weihnachtsfeste, an die ich mich als Kind erinnere, waren wirklich sehr, sehr familiär. Die waren sehr schön. Das war immer zu Hause so dieses, irgendein verkleideter Nachbar kommt als Weihnachtsmann rein. Oder der Vater, wenn ein Nachbar gerade nicht zur Verfügung stand oder so, mit Kostüm und hat uns dann die Geschenke gebracht. Und da waren die Augen groß. Und der Weihnachtsbaum ist geschmückt. Musik läuft. Räucherstäbchen, beziehungsweise Räucherkerzen waren es ja bei uns eher so. Mhm. Mit diesen Lichterpyramiden, die so aus dem, müsste ich lügen, aus dem Harz oder so waren, keine Ahnung. Irgendwas.
Aber
in
du meinst
Richtung.
Nicht diese Dinger, die sich dann gedreht haben, weil sie durch die Hitze der Wärme von den Kerzen.
Genau, die meine ich.
Oh ja, die Dinger habe ich geliebt, ich fand die so schön.
Total, fand ich auch total schön. Hätte ich auch gern heute wieder, ich wüsste bloß nicht wohin damit in meiner kleinen Wohnung.
Ja, fühle ich. Vor allem, ich denke mir halt, wenn ich das bei mir in der Wohnung hätte, ich weiß nicht, ob das so katzenfreundlich ist.
Das ist wahr.
Also freundlich wahrscheinlich, aber ob die Katze es in Ruhe lässt.
Das ist die Frage. Ich glaube, da besteht schon ein gewisses Risiko, dass du irgendwann so einen Feuerball durch die Wohnung rennen siehst.
Ja, aber also der Vorteil danach wäre ja auf jeden Fall, dass Nairo nicht mehr bunt, sondern schwarz wäre. Dann hätte ich Cleo, Jack, Nairo, alle so schwarz. Also für alle, die es nicht wissen, die Katzen, die bei meiner Mom leben, die sind pechschwarz. Und ich hätte auch sehr gerne jetzt wieder eine schwarze Katze, aber wie das Schicksal es wollte, hat es mir Nairo gebracht. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich, die ich, glaube ich, hier noch gar nicht erzählt habe.
Das stimmt.
Aber Nairo ist halt bunt. Ist halt eine europäisch Kurzhaar, glaube ich, ja. Mhm. Und bunt, weil die im Tierheim auch gesagt haben, so ja, irgendwie ist sie so scheckig, die hat so viele Farben in sich. Kann man gar nicht genau sagen, ob sie braun, weiß, rot, gelb, grün, lila. Nein, aber das ist irgendwie schon ein sehr lustiges Bild, so eine verkohlte Katze. Da war sie mal bunt, dann ist sie jetzt schwarz.
Ja. Nee, ich glaube, das wollen wir bei dir lieber nicht riskieren. Nee. Vor allem bei Nairos-Talenten. Also.
Lieber nicht, ey, die frisst ja auch Gummihandschuhe. Also.
Wir sagen immer, sie ist hübsch.
Er sagt das.
Okay, ich sag das.
Ich adaptiere es nur.
Sie ist nicht besonders intelligent, aber sie ist hübsch. Ja, das stimmt. Aber das wäre auf jeden Fall eine schöne Weihnachtsdeko wieder. Mhm. Nice to have. So. Und die hatten wir damals halt, klar. War ja so Standard in jedem Haushalt bei uns, glaube ich, so Lichterbögen und dann diese Teile. Und das ist so meine Kindheitserinnerung. Und dann zu den Weihnachtsfeiertagen waren wir immer bei den Großeltern, erst bei den einen, dann bei den anderen. Mhm. Und überall war das so, dass bei den Großeltern die gesamte Familie zusammengekommen ist.
Okay.
Weil die meisten auch noch den Platz dafür hatten. Mhm. Also gerade die Großeltern mütterlicherseits hatten ein eigenes Haus, wo auch meine Mutter und Geschwister drin groß geworden sind. Und da hat man wirklich alle Tische im ganzen Haus zusammengesammelt, eine große Tafel draus gemacht und da gab es Gänsebraten, Kaninchen, Thüringer Klöße und was halt so dazugehörte. Und da war da Bescherung und es war einfach eine schöne Zeit. So hatte ich es als Kind in Erinnerung. Später habe ich dann mitgekriegt, als ich älter wurde, dass dann natürlich auch hier und da Konflikte waren zwischen den Erwachsenen. Und was ich sehr mitgekriegt habe, was ich auch immer sehr spannend fand, dann zu beobachten, als ich es geschnallt habe, war, wie unter der Herrschaft meines Opas väterlicherseits oder meiner Großmutter mütterlicherseits, also da war es so Matriarchat, da war es Patriarchatmäßig, wie da alle die Füße stillgehalten haben zu Weihnachten und sich zusammengerissen haben. Da wurde quasi Frieden verordnet und dadurch haben wir das als Kinder wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt. Später hast du es irgendwann, als du reifer und älter wurdest, gecheckt, dass da irgendjemand ein Machtwort gesprochen hat und dann musste schöne Stimmung sein.
Also so nach dem Motto, Opa bzw. Oma hat gesagt, an Weihnachten reißt ihr euch zusammen, damit wir schöne Feiertage haben.
Genau.
Und da wurde sich dann konsequent dran gehalten. Genau. Ja, spannend.
Ja.
Okay.
Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie war es bei euch so als Kind? Oder bei dir konkret. Wir sind viele.
Sind wir wirklich? Nein, okay, ich schweife ab. Nein, das ist ein anderes Thema. Nein, wie war es bei mir? Bei mir war es, glaube ich, ähnlich. Jetzt hast du mich ein bisschen überrubbelt. Ja. Performance-Druck, Hilfe. Oh mein Gott.
Wir sind unter uns. Ja. Niemand hört zu oder schaut zu, Schatz.
Es wäre so lustig, wenn da jetzt jemand... Ich bin gar nicht da. Macht einfach weiter, das ist völlig natürlich.
Ja, unser ganzes Team hinter den Kameras hier. Ne? Ihr seid jetzt mal ganz kurz ruhig.
Ah, okay. Puh, ja, wie war es bei mir? Also, ich habe ja eben schon nach dem Intro ja auch gesagt, dass mit diesem Ambivalent, das fühle ich. Das erkenne ich sehr gut. Das kam aber tatsächlich, glaube ich, erst so als Teenager und mit Anfang 20, dass das so, diese Ambivalenz so richtig rauskam, dass ich die so richtig auch nicht als Ambivalenz benennen konnte, aber halt schon gemerkt habe, dass ich mit dem Thema Weihnachten irgendwie meine Schwierigkeiten habe.
Ja.
Als Kind war es tatsächlich fast genauso wie bei dir. Ich habe diesen Zauber von Weihnachten heute noch im Kopf, wie ich ihn als Kind wahrgenommen habe und bin auch total froh darüber, dass so dieses Thema mit Tannenbaum und Schmuck in Form von Deko und allem drum und dran und ganz vielen Lichterketten und sowas, dass meine Mutter da auch ganz viel Wert drauf gelegt hat. Ich weiß gar nicht, sie hat später, also jetzt so, wo ich so Mitte 20 und sowas war, da hat sie dann auch gesagt, so ja, dieses ganze Weihnacht-Deko-Thema und so, hat sie eigentlich immer nur wegen den Kids gemacht. So, ne? Also gerade ja wegen meiner Nichte, die ist ja von den Verwandten, mit denen ich Kontakt habe, so die Jüngste im Bunde. Und da habe ich das noch viel mitgekriegt, als sie so ganz klein war, dass meine Mama dann immer gesagt hat, ja, das macht sie eigentlich nur meiner Nichte zuliebe, dass sie halt diese ganze Deko und Co. irgendwie hat, dass Weihnachten halt diesen Zauber wieder hat. Und
ja, das
wird bei uns, denke ich, als Kinder nicht anders gewesen sein. So wahrscheinlich, wenn wir nicht gewesen wären oder so, dann hätte sie wahrscheinlich auch diesen ganzen Dekokram vielleicht gar nicht so ausgiebig aufgehangen. Ich kann mich halt noch daran erinnern, dass wir Weihnachten oft entweder halt bei meiner Mom, also bei mir zu Hause mit meiner Oma verbracht haben, aber auch oft bei meiner Tante.
Mhm.
Die hat ja auf dem Dorf gelebt, also lebt immer noch, halt nur mittlerweile, glaube ich, in einer anderen Siedlung. Und da kann ich mich auch daran erinnern, dass es halt einmal ein Weihnachten gab oder vielleicht auch mehrmals, aber ich kann mich nur noch an dieses eine Weihnachten erinnern, wo dann auch mal irgend so ein Typ, da wird man sich irgendwie in der Nachbarschaft geeinigt haben, wer das dann ist, aber der hat sich dann halt als Weihnachtsmann verkleidet. Mhm. So. Und ich weiß noch, ich war da in so einer Phase in meinem Leben, wo ich eigentlich schon wusste, es gibt den Weihnachtsmann nicht. So, meine Mom ist literally mit mir zusammen zu Toys R Us gefahren, hat meine Geschenke eingekauft. So. Wow.
Schocktherapie.
Ja.
Realitätskonfrontation.
Also sie ist nicht mit mir mit diesem Wortlaut los, aber ich wusste ja, oder wenn wir dann zu Hause waren, war ja so das Ding, wo gehen die ganzen Sachen jetzt hin? So. Dann habe ich natürlich mitgekriegt, wie sie die eingepackt hat. Auch nicht in jedem Jahr, aber halt schon häufig. Und habe auf jeden Fall, wie gesagt, diese zwei Bilder in mir gehabt. Dieses eine Bild von wegen, da kommt irgendein wildfremder Mann, der nennt sich Weihnachtsmann und kommt durch einen Kamin. Wo ich mir als Kind schon dachte, was für ein Kamin? Ich wohne in einer Mietwohnung. Ich habe keinen Kamin. Wie kommt der hier rein? So, hä?
Fake News.
Ja. Das habe ich irgendwie nicht vereinbart bekommen als Kind. Ich habe es einfach angenommen. Ich habe einfach stumm akzeptiert, da kommt irgendein Fremder durch einen Kamin, der nicht existiert. Mhm. Aber alles klar. Und bei meiner Tante, wie gesagt, da war es dann das eine Weihnachten so, dass da eben dieser Nachbar wahrscheinlich dann kam, sich verkleidet hat. Und das war so weird, weil ich weiß noch, wir Kids, wir waren dann am Fenster und haben irgendwie rausgeguckt und waren so voll enthusiastisch. Oh, da kommt der Weihnachtsmann. Meine Schwester war schon voll abgeklärt, weil sie die Älteste im Bunde war. Und dann steigt da dieser Typ aus und ich glaube sogar noch mit einer Kippe irgendwie und zieht sich dann in diesen Weihnachtsmannmantel an. Und so, das war so ein absurdes Bild.
Schön.
Und das, also in meiner Erinnerung ist der auch mit so einer richtig abgerockten Karosse da auch angekommen. Also nichts von diesem Glanz und Gloria, was man sich irgendwie vorstellt, wie der Weihnachtsmann da irgendwie ankommt. Ja, und dann war es halt so dieses Typische, was man kennt. Dann hat man sich da halt auf seinen Schoß gesetzt und dann musste man irgendwelche Weihnachtsgedichte halt irgendwie auferzählen. Und dann konnte man halt dann, er hat halt auch so einen ganz großen Jutesack irgendwie dabei gehabt, da waren dann die Geschenke drin. Und dann, wenn man das aufgesagt hat, dann durfte man die Geschenke dann auch bekommen und auspacken. Und ich weiß auch noch, dass von meiner Tante damals, ich glaube, das war die Mutter von ihrem Ex-Ehemann. Die waren auch, also sie und ihr Mann, die waren dann da auch sehr traditionell gepolt. Und da war dann, glaube ich, auch mal ein Weihnachten, wo ich mich dran erinnere, wo es dann auch hieß, wir müssen Weihnachtslieder singen. Mhm. So, also ich habe da irgendwie Erinnerungen, die, wie gesagt, so in dieses traditionell und auch sehr rituelle irgendwie gehen. Und dann gibt es so Weihnachten, wo, wie zum Beispiel bei meiner Mom, wo es halt sehr entspannt und super locker irgendwie war, wo das Einzige, so das Ding war, was meine Mutter halt echt immer gefahren war, immer diese Fotosessions. Oh. Als Kind, ich weiß nicht, die ersten 5 Minuten waren ja okay, aber irgendwann, es gibt wirklich Bilder, du kannst mir das echt, du kannst so eine Bilderreihe auflegen, du siehst pro Bild, wie abgefuckter ich werde. Ja, ja. Es gibt wirklich diese Bilder, wo ich da erstmal so sitze, so ganz so und ganz happy vor meinen Geschenken und so denke, yay, ich kann gleich Geschenke auspacken und dann so gefühlt nach einer Stunde, kann ich jetzt meine Geschenke auspacken.
Sehr geil.
Ja, und meine Mom hat das immer ganz süß gestaltet, die hat dann so eine Nikolausglocke gehabt und dann musste ich irgendwann, nach der Fotosession natürlich, musste ich halt in mein Zimmer, musste mich irgendwie beschäftigen und dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde später oder so klingelte dann die Glocke und dann durfte ich kommen und die Geschenke auspacken.
Ja.
So, und das sind so Erinnerungen, die ich ganz toll finde, die auch irgendwie diesen Zauber an Weihnachten für mich noch heute irgendwie beleben oder lebhaft machen und die ich auch heute gerne irgendwie mit Weihnachten noch verbinde und auch selber versuche, diesen Zauber irgendwie zum Beispiel zu mir nach Hause zu bringen, durch zum Beispiel Deko oder auch, dass man sich was schenkt. Und gleichzeitig ist da auch ganz viel gewesen, wie du es auch schon erwähnt hast, dass da irgendwie so eine Unstimmigkeit unter den Erwachsenen war oder dass irgendwie auch teilweise so eine Feindschaft irgendwie unter den Erwachsenen war oder dass da irgendwie immer so ein bisschen böses Blut irgendwie war und darüber wurde das ganze Jahr geredet. Man hat es als Kind ständig irgendwie mitgekriegt. Und an Weihnachten war das dann so, als ob nie irgendwas gewesen wäre.
Ja.
Und das habe ich als Kind irgendwie nie so richtig eingeordnet bekommen. Ich glaube, ich habe mich aber auch nicht drum gekümmert, also nicht drauf aufgehangen, weil dieser ganze Zauber und Geschenke und ich glaube, ich habe einfach den craziesten Dopamin-Boost immer zu dieser Zeit gehabt, dass ich alles andere Negative ausgeblendet habe, weil Farben und Geschenke und alles war so, haha.
Na klar.
Und je älter ich wurde, desto absurder fand ich diese Tatsache, dass man sich da, wie du es ja auch gerade gesagt hast, zusammenreißt. Und da fing das dann, glaube ich, an, dass ich diese Ambivalenz entwickelt habe.
Fühle ich total. An der Stelle möchte ich gerne gleich mal einhaken, weil genau dieses Feeling von wegen nicht zusammenzukriegen als Kind, das so gerade zu Weihnachten, dann so diese Happiness und wir müssen jetzt alle Family sein und alles ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, dass das so verordnet ist. Das war was, wo ich das mitbekommen habe, hat es für mich angefangen, mich so an diesen Weihnachtsfest und diesen ganzen Bildern, mit denen ich groß geworden bin, dann halt wirklich zu zweifeln. So, ne? Es war halt immer noch klar, man stand gemeinsam in der Küche, hat die Klöße zubereitet und es war ja auch wirklich, wenn da 20 Leute da waren, war da so ein Pottich voll mit der Kloßmasse, den gekochten Kartoffeln und alle haben das festgehalten, jemand anders hat gestampft und so. Das war ein schönes Miteinander und so, das hat auch alles Spaß gemacht. Aber trotzdem habe ich irgendwann dann so mitgekriegt, ja, irgendwie ist auch so eine gewisse, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich glaube, damals habe ich es eine Zeit lang so als Scheinheiligkeit bezeichnet. So dieses bisschen Geheuchel, wir machen heute einen auf Happy Family. Ne?
Das
so dieses Wort, diese Heuchelei.
Genau diesen Begriff habe ich irgendwann immer verwendet, weil ich so abgefuckt irgendwann von Weihnachten war, dass ich gesagt habe, ich kann diese Heuchelei nicht ausstehen.
Ja, und so ging es mir dann halt viele Jahre tatsächlich. Und das war dann wirklich so in dieser Phase, wo man dann mitkriegt, ja klar, die versuchen hier eine schöne Zeit zu machen. Mhm. Das ist auch grundsätzlich vom Prinzip her schön und gut. Mhm. Aber wenn dann Konflikte so unter den Teppich gekehrt werden und dann so verordnet wird, dass man nicht drüber reden darf, das hat sich nie richtig angefühlt. Ja. So, das fand ich immer doof. Und was mich auch genervt hat, war so als Kind so dieses... mit diesem verordneten, wir sind jetzt alle glücklich und alle fröhlich, dann wirklich an diesem Zeitpunkt, wo ich es dann wahrgenommen habe, zu merken, wie alle am Tisch dann so da saßen, innerlich auch krummelig waren, dass die jetzt einen auf Happy Family machen mussten. Und Oma hat das Akkordeon rausgeholt und dann ihre Lieder gespielt. So, weißt du, humta, humta. Und das war so, das war für mich gefühlt manchmal echt so eine ganz cringe Szenerie, einfach da zu sitzen, zu merken, eigentlich ist hier irgendwie dicke Luft. Und jetzt müssen alle da sitzen und fröhlich Weihnachtslieder singen. Mhm. Und du denkst so, wollen wir rausgehen, spielen? Mhm. Lass uns Schneemann bauen, Schneeballschlacht machen oder sonst irgendwas. Haben wir meinen Bruder geschnappt, meinen Cousin geschnappt und andere Kinder, die da waren, dann bist du halt raus und hast dich dem entzogen. So, ja. Ne? Und das ist auch was ich positiv in Erinnerung immer behalten werde. So diese kindliche Zeit mit den Geschenken, der Weihnachtsstimmung und Co. Und auch dieses im Schnee draußen rumtollen, was ja heutzutage leider so gut wie nie mehr stattfindet in unseren Breitengraden hier. Und das ist schon cool und das habe ich auch als coole Erinnerung weiterhin. Aber ja, diese Heuchelei, die war irgendwann ab einem gewissen Punkt dann echt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das hat mich dann angepisst. Und ich glaube gerade als Teenager, wo ja gerade alles so im Umbruch ist.
Und Erwachsene sowieso prinzipiell scheiße sind.
Genau. Ich glaube, gerade da war das dann auch nochmal so ein Ding, ne? Was dann einfach so dieses Weihnachtsbild so ein bisschen bei mir ein bisschen verkackt hat.
Ja. So. Ich glaube, was für mich da halt auch noch mit reinspielt, was es so schwierig gemacht hat, war ja, also man weiß ja, dass bei Neurodivergenten so das Ding ist, dass wir ja sehr feinfühlig für Atmosphären zum Beispiel sind oder für Stimmungen. Und natürlich kann man sich zusammenreißen als Erwachsener und das irgendwie dann versuchen, so machbar zu machen, dass man ein schönes Fest oder eine schöne Zeit irgendwie hat. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass man vielleicht der einen Person gegenüber eigentlich nicht so gut gestimmt ist und dass man sich eigentlich nicht so gerne mit dieser Person im Raum aufhält. Und das macht ja auch ganz viel dann mit dem Menschen. Es löst ja Stress und Druck aus und ne, also der ist ja irgendwie gar nicht richtig ausgeglichen dann. Und das ist eine Stimmung, die dann von diesen Menschen ausgeht oder eine Spannung, die zwischen diesen beiden Menschen ist, die andere vielleicht nicht mitkriegen, weil sie gut überspielt wird. Aber als so feinfühliger Mensch mit einer Neurodivergenz oder Hochsensibilität riechst du das auf 10 Kilometer Entfernung.
Oh ja.
Und ich glaube, gerade so als Kind, wo du dann ja auch sowieso, oder ich habe ja dann auch oft die Momente ja auch gehabt, jetzt unabhängig von Weihnachten so generell, dass ich ja eh nicht bei mir sein durfte, sondern immer nur das zu tun und zu machen hatte, was die anderen oder die Erwachsenen ja von mir wollten. Und das war dann irgendwie auch so eine Art von, okay, eigentlich fühle ich mich damit gerade gar nicht so wohl, irgendwie ist das seltsam, aber ich muss ja jetzt irgendwie hier sein und dass ich praktisch schon als Kind gelernt habe, genau das Gleiche zu tun wie die Erwachsenen. So diesen Druck einfach auszuhalten, ihn nicht zu kommunizieren, zum Beispiel zu sagen, dass man sich gerade unwohl fühlt. Und ich fand das gerade so spannend, als du meintest, man hat sich als Kinder dann irgendwann zusammengetan, ist rausgegangen oder so. Also hat entweder die Situation oder auch ganzen Raum verlassen. Und ich weiß noch, bei meiner Tante gab es damals eine Nachbarsfamilie. Ich war ja oft bei meiner Tante zu Besuch und ich habe mit diesen Kindern total connected. Also ich habe mich richtig wohl mit denen gefühlt und das waren auch enge Freunde dann für mich in der Zeit, wenn ich immer da war, weil ich dann wirklich gefühlt den ganzen Tag mit denen verbracht habe. Und an Weihnachten war das tatsächlich auch immer so, dass die dann rüberkamen und mich dann rausgeholt haben oder ich bin rüber zu denen gegangen.
Ja.
Und vermutlich war das auch so eine Art Fluchtreflex dann, ne? Dass man dann irgendwie, jetzt hat man die Zeremonie hinter sich, jetzt hat man seine Geschenke gekriegt, jetzt hat man durchgehalten bis zu diesem Punkt, den man ja haben wollte und jetzt kann ich abhauen. Jetzt, ne?
Ich glaube, das ist als Kind generell allgemein bei vielen Kindern so ein Ding, weil wenn ich jetzt von heutiger Perspektive so reflektiere, wie so Weihnachten später abliefen, wo ich dann die Kinder von Tanten und Onkels gesehen habe, bei dem war das ja auch so. Ich meine, als Kind bist du ja mit Spielen eher beschäftigt. Das macht viel mehr Spaß, das interessiert dich mehr und das Action ist und draußen rumrennen und gerade mit Natur um dich rum in Wäldern. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube wirklich so diesen Aspekt zu haben, diese Feinfühligkeit zu haben und zu spüren, dass einfach Spannung im Raum ist. Zwischen mehreren Menschen da ist. Und ich meine, klar, ich bin ja in einem Umfeld groß geworden, wo ständig Spannung da war zwischen meinen Eltern, weil die sich ja auch permanent nur gestritten hatten und so, ne? Klar gab es auch mal ruhige Tage, aber ja, die Wahrnehmung allgemein, die sich eingebrannt hat, ist die, dass meistens Spannung war.
Ja.
Und natürlich habe ich dann Auswege automatisch gesucht aus diesen spannungsvollen Situationen und bin dann halt hier mit den Kids raus, mit meinem Bruder raus und haben da lieber irgendwelchen Bullshit gemacht und unseren Spaß gehabt. Das ist natürlich viel geiler, als diesen Mist auszuhalten.
Ja, na klar. Also ich glaube, es ist halt auch der Unterschied, ob es einfach dieses grundsätzlich kindliche Verhalten ist, von wegen so, oh, jetzt muss ich das hier erstmal durchhalten und Gedichte aufsagen und keine Ahnung. Ne? Genau. Und jetzt habe ich meine Geschenke, jetzt kann ich endlich abhauen. Das ist, glaube ich, wie gesagt, was völlig Normales, weil in dem Alter hast du auch normal diese Interessen.
Total.
Aber ich bilde mir gerade ein, dass es halt einen Unterschied macht, ob du dich dann praktisch in deinem Zimmer verkriechst oder in dem Zimmer, wo du untergekommen bist, wenn du irgendwo zu Besuch bist, oder ob du rausgehst und wirklich richtig räumlich auch Abstand haben möchtest davon.
Ja.
So, und wie gesagt, das ist nie etwas gewesen, wo ich mir so wirklich bewusst drüber Gedanken gemacht habe. Das kommt auch jetzt gerade erst, wo wir drüber reden. Und das macht aber eben ganz viel Sinn.
Ja, voll.
Ja.
Also ich muss sagen, um jetzt mal von diesem Kindheitsthema wegzukommen.
Ja. Rüber zum Ambivalenten.
Genau, rüber zum Ambivalenten. Also ich meine, gerade in der Zeit, wo du dann erwachsen wirst, oder ich spreche jetzt aus der Ich-Perspektive natürlich wieder, in der Zeit, wo ich erwachsen wurde,
genau,
als junger, erwachsener
dir.
Mensch, immer schön bei mir bleiben. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich irgendwann diese ganzen unterschiedlichen Facetten von Weihnachten mitbekommen habe. Mir ging das auf die Eier, wie das so beworben wurde, dass ich dann plötzlich ab August Weihnachtssachen im Laden vor die Nase gesetzt kriege. Ich gemerkt habe, dass das eigentlich nur ein ganz großes Kommerzfest ist, wo es darum geht, so viele Produkte wie möglich zu verkaufen und den Leuten so viel Kohle wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Das war so der eine Aspekt, den ich dann irgendwann als junger Erwachsener gesehen habe, der mich mega gestört hat dran, wo ich dachte, nee, will ich nicht Teil von sein, finde ich doof, so, muss ich irgendwie reduzieren. Und ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, was gar nicht christlich geprägt war. Bei uns gab es keinen Glauben in der Familie, deswegen hatte ich auch mit diesem Aspekt, den habe ich natürlich auch irgendwo reflektiert mit diesem ganzen Fest und fand es irgendwie schön, dass ich als nicht-christlicher Mensch diese Tradition mitfeiere, habe es aber gleichzeitig auch irgendwie hinterfragt, weil ich dachte, okay, ich habe mit Glauben nichts am Hut, ich habe da überhaupt keine Verbindung zu, hatte aber Freunde, die da Verbindung zu hatten und habe das auch genossen, das mitzugenießen, mitzuerleben und so. Aber habe diesen Glaubenaspekt natürlich dann kritischer betrachtet als meine Freunde, so, die damit logischerweise groß geworden sind. Und das ist so einer von vielen Aspekten, der dann so mit reingespielt hat, der mich Weihnachten viele Jahre als junger, erwachsener Mensch hat sehr ambivalent betrachten lassen. Und ein Punkt, der es für mich dann später, wo ich mich, ja, wie will ich sagen, so ein bisschen mit versöhnt habe dann wieder mit dem Thema Weihnachten, war dann wirklich dieses Erlebnis, wo ich mal in London Weihnachten feiern durfte. Einfach diese wunderschöne Stadt vor mir hatte, diese Altstadt, die aussah wie in Filmen, die man kennt, in Märchen, die man kennt. Schnee ist gefallen, überall tolle Beleuchtung, überall lief Frank Sinatra und Co. Und das hat bei mir diese Weihnachtsstimmung mal wieder so richtig hochgeholt, wieder aufleben lassen. Und das war dann so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann mit gewissen Aspekten dieses Festes im Konflikt stehen, kann aber das trotzdem für mich schön machen und zu einer schönen Zeit machen und kann das mit Menschen, die ich liebe, die ich um mich haben möchte, mir schön gestalten. So. Und das ist dann so ein Punkt, den ich bis heute mir immer wieder versuche, wieder wachzurufen zur Weihnachtszeit. Klar, das gelingt nicht immer. Du hast manchmal Jahre, da ist einfach viel los und irgendwie merkst du so, oh, ist der 20. Weihnachtsstimmung. Ja, sollten wir mal irgendwie, ne, machen wir mal Musik an. Keine Ahnung. Aber es gibt halt auch Jahre, wo man versucht, da wieder ein bisschen mehr dran zu denken, sich das wieder heimlicher zu machen, Deko zu machen und ne, alles dran. Ich weiß nicht, wie das bei dir war mit dieser Ambivalenz, die du vorhin schon angesprochen hast. Ich meine, klar, wir hatten jetzt dieses Teenager-Alter. Wie war das bei dir dann so ab danach?
Also ich habe irgendwann nicht nur in der Familie, sondern auch bei Freunden und Bekannten und Co. echt den Stempel Grinch gehabt.
Ah,
weil
okay.
Ich war so anti-Weihnachten. Man hätte, es gibt ja auch den Begriff Antichrist. Das war ich in Bezug auf Weihnachten. Wirklich, ich habe alles mit Weihnachten gehasst. Und mit dem Blick auf damals weiß ich aber auch, dass das eine Art, na, wie nennt man das? Also es war nicht, weil ich diesen Hass so richtig entwickelt habe und einfach wirklich diese Abneigung hatte, sondern weil ich eigentlich damit andere Dinge überspielt habe, über die ich eigentlich wütend und frustriert bin. Und für mich war es so dieses, dass ich es gehasst habe, dass es das Fest der Liebe heißt und dass die Familie zusammenkommt und so dieses typische Werbebild nun mal eben. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich Menschen um mich rum hatte, egal ob es in der Schule war oder auf der Arbeit oder sonst irgendwo, die dieses Bild halt auch immer wieder weiter vermittelt haben in meine Richtung, weil sie ja immer wieder gesagt haben, ja, sie verbringen Weihnachten dann mit ihrer Familie oder mit ihrem Partner oder keine Ahnung. Und für mich war es so, es hat mich so in Rage gebracht, weil sie alles das hatten, was ich nicht hatte. Sie hatten die finanziellen Mittel, um Geschenke einzukaufen, für ihre Liebsten. Sie hatten Liebsten, sie hatten eine Familie, mit der sie groß zusammengekommen sind. Sie hatten einen Partner, mit dem sie zusammenkommen konnten. Und das waren alles Sachen, die ich nicht hatte, über die ich tierisch eifersüchtig war und über die ich dann auch tierisch wütend geworden bin. Und gleichzeitig auch dann dieses kapitalistische Konstrukt dahinter hat mich auch so richtig wütend gemacht, dass ich genauso abgefuckt war wie du, ab August schon Lebkuchen und Co. in den Regalen zu haben, wo ich mir dachte, Alter, kommt mal klar. Und ich irgendwann für mich einfach die Rolle des Grinchs so richtig angenommen habe und da wirklich auch so mein, ja, eine Art alter Ego irgendwie drin gefunden habe, weil ich mich wirklich so sehr damit identifizieren konnte und auch zufrieden und auch fein damit war, dass ich so von der Außenwelt dann auch gesehen wurde, weil ich dann, also es fühlte sich besser für mich an, von allen bezüglich Weihnachten gemieden zu werden und auch mit diesen Themen gar nicht konfrontiert zu werden, als ständig damit in Gespräche eingebunden zu werden oder ja auch die Gegenfragen dann zu bekommen. Und wie verbringst du Weihnachten? Oh, ich am liebsten den Leuten sofort die ins Gesicht gehauen, so, was mich so wütend gemacht hat. Und das war irgendwie echt, also ich habe da echt meine Probleme mit gehabt. Und irgendwann gab es so, also ich weiß gar nicht, ob das so ein Schlüsselmoment war, aber irgendwann bin ich, glaube ich, mal durch die Innenstadt oder so in Hamburg. Und ich finde, Hamburg schmückt seine Innenstadt auf jeden Fall auch sehr schön. Und hatte dann so einen recht achtsamen Moment, dass ich mich einfach mal umgeguckt habe, so nach dem Motto, wo bin ich eigentlich gerade, was ist hier eigentlich um mich rum? Und wahrgenommen habe, wie schön es eigentlich ist. Und wahrgenommen habe, wie schön ich das eigentlich an Weihnachten finde. Dieses ganze Glitzern, die Lichter, die Gerüche. Und habe dann, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Prozess gewesen, der mir vorkommt, wie in einer Stunde abgearbeitet. Aber habe dann eben innegehalten und mal so das Ganze irgendwie reflektiert und auch gemerkt, ey, eigentlich magst du Weihnachten. Du magst diesen ganzen Zauber, du magst auch das Prinzip dahinter, dass man mit Menschen zusammenkommt, die einem viel bedeuten. Und du magst es eigentlich auch, dass man sich diesen Tag oder diese drei Tage ausgesucht hat, um sich zum Beispiel auch was zu schenken, um sich irgendeine Art von Wertschätzung zukommen zu lassen. Was ich dann gemerkt habe, womit ich nicht konform bin, und das ist halt diese Ambivalenz, die ich, glaube ich, in diesen ganzen Jahren, wo ich mich so als Grinch identifiziert habe, nicht benennen konnte, war, dass ich es nicht abkonnte, dass es meine Familie sein muss. Wo ich mir dachte, ich habe zu so vielen Menschen in meiner Familie, zu so vielen Verwandten gar keinen Kontakt. Meine Familie ist komplett auseinandergebrochen. Ich habe eigentlich nur einen ganz kleinen Kern als Familie. Dass ich da halt Schwierigkeiten hatte zu sagen, so die Gesellschaft oder das Bild, was vermittelt wird in der Gesellschaft, heißt eigentlich, ich müsste mit all diesen Menschen zusammen sein an Weihnachten. Und habe dann aber verstanden, das muss ja gar nicht sein. Ich kann Weihnachten mit diesem kleinen Kern verbringen und ich kann Weihnachten auch mit meinen Freunden zum Beispiel verbringen und so ein Christmas for Friends oder sowas dann machen. Und ich kann auch Weihnachten, Gedanken dann in Richtung von, ich kann auch mögen, dass Lebkuchen und Co. irgendwie geruchstechnisch in der Luft irgendwie sind und was weiß ich. Und ich kann es gleichzeitig aber auch irgendwie blöd finden, dass das schon 3 Monate vor Weihnachten verkauft wird.
Voll.
So, also ich habe diese Unterschiede gemerkt und auch diese Koexistenzen und auch akzeptiert, dass die da sein dürfen. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich mag Weihnachten richtig gerne, weil ich diesen Frieden damit geschlossen habe. Und weil ich weiß, was ich an Weihnachten mag und das für mich halt annehmen konnte und gleichzeitig auch weiß, es ist völlig okay, auch eine Kritik zu bestimmten Themen oder
Aspekten
im Leben oder halt zu solchen Festen irgendwie zu haben. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, Koexistenzen. Es darf auch sein, dass ich etwas theoretisch kritisiere und auch vielleicht eine kritischere Meinung dem gegenüber habe und trotzdem darf ich es zelebrieren oder ausleben oder konsumieren. Und mittlerweile bin ich tatsächlich richtig froh, dass wir schon ab August die ganzen Lebkuchensachen in den Geschäften haben. Weil ich eigentlich, also ich liebe diese Süßigkeiten und ich bin auch eigentlich dann total happy darüber, dass ich dann so lange was davon habe. Aber seit diesem Jahr bin ich ein bisschen sehr genervt davon, wie die Industrie uns, naja, preislich, weiß ich nicht, die Hosen ausziehen möchte.
Aber sowas von, ja.
So dass ich ja in diesem Jahr gesagt habe, vor dem ersten Advent gibt es kein einziges Weihnachtsgebäck oder Süßigkeit. Das habe ich konsequent durchgezogen. Und lustigerweise habe ich jetzt gar keinen Appetit mehr.
Und das ist eine Leistung, muss man sagen. Ja, also das ist schon nicht ohne. So eine Naschkatze, wie du bist, ist das ja echt so ein Ding, ne? Das dann wirklich so hinzukriegen.
Ja, total. Nee, aber das sind so Sachen, die ich in Bezug auf Weihnachten und Ambivalenz für mich ordnen konnte und auch, wie gesagt, da halt meinen Frieden mitgefunden habe und ja.
Du hast jetzt mehrere Aspekte mit drin gehabt, die ich gern nochmal ganz kurz wirklich gesondert festhalten möchte für unsere Zuhörer und Zuschauer.
Ja.
Gerade dieser Punkt mit dem wütend sein, grinchig sein gegenüber dem Thema Weihnachten.
Ganz kurz, ich muss kurz einwerfen. I'm so sorry, ich hasse es, so Dinge zu unterbrechen. Aber was ich gar nicht erwähnt habe, ist das Thema Einsamkeit.
Ja.
Da müssen wir bitte auch gleich nochmal hinkommen. Das habe ich jetzt gerade so in meiner Erzählung völlig ausgeklammert, weil ich gar nicht dran gedacht habe. Aber das war auch so ein Riesenpunkt. Ja.
Okay, gut. Dann kommen wir zu dem gleich nochmal zurück, zu dem Einsamkeitsthema. Ich wollte nochmal ganz kurz die 2, 3 Sachen ansprechen, die ich jetzt bei dir in deiner Erzählung auch selber bei mir gemerkt hatte, wo ich dachte, ja, okay, kenne ich auch. Also gerade diese Ablehnung von einem Fest, so einem Familienfest, wo alle zusammenkommen, alle in deinem Umfeld erzählen, ah, was machst du zu Weihnachten überhaupt? Nochmal ein paar Aspekte, die da wichtig für mich sind, zu nennen, damit unsere Zuhörenden das auch wirklich richtig einordnen können und vielleicht auch selber dann nochmal ein anderes Bewusstsein für kriegen hier und da, wenn sie Menschen im Umfeld haben, die nicht gut mit Weihnachten klarkommen. Denn wenn alle ringsherum davon reden, wie schön es doch zu Weihnachten ist, Familie kommt zusammen, alles drum und dran, ist das natürlich schwierig für Menschen, die all das gerade nicht haben.
Ja.
Dass man dann als Abwehrreaktion natürlich eine Art Wut entwickelt, eine Art Groll entwickelt, eine Art von totaler Ablehnungshaltung aufgrund von Einsamkeit beispielsweise, die dann natürlich damit reinspielt und aufgrund von Unzufriedenheit vieler Aspekte, die einfach nicht da sind im eigenen Leben,
ja.
Eifersucht, Neid, wie auch immer. Ne? Das sind alles Dinge, das sind alles menschliche Gefühle, die total normal sind. Und deswegen ich da an der Stelle natürlich auch sagen kann, okay, ja, kenne ich, habe ich auch schon in gewissen Lebensphasen durch. Gerade in diesen schwer depressiven Jahren.
Ja.
So, kenne ich voll. Und ja, also gerade dieses Ablehnen von gewissen Aspekten, auch diese Ambivalenz ist nochmal ein Punkt, den ich nochmal gerne aufgreifen möchte. Weil mir geht's da wirklich genauso. Es ist wirklich so, gewisse Punkte lehne ich ab an diesem Fest und an dieser Weihnachtszeit und allem, was damit einhergeht. Das ist dieser Konsumaspekt, den finde ich nicht geil. Das ist dieser, man muss 100.000 Geschenke schenken Aspekt, den finde ich nicht geil. Ich finde es da auch wunderschön zu erleben in den letzten Jahren tatsächlich so von Familie und Umfeld, dass da auch immer so dieses ist zu Weihnachten, wir schenken uns nichts oder lass uns nur was Kleines schenken, dass die Geste da ist. Mhm. Weil ich habe tatsächlich auch schon Weihnachten ausprobiert, ohne was zu schenken.
Es fühlt sich komisch an, ne?
Es fühlt sich super weird an, wirklich gar nichts zu schenken. Und ja, klar, es ist einfach, das Geschenk für mich zu Weihnachten ist, die Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen. Und das muss auch nicht die eigene Familie sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Wenn man mit seiner Familie nicht grün ist, wenn das mit der eigenen Familie nicht so gut passt.
Ja, und ich glaube, Entschuldigung, wenn ich da eingrätsche, aber ich glaube, genau das ist es, was es für viele so schwer macht, die das halt bei sich wahrnehmen, die eben zerrüttete Familienverhältnisse haben, die vielleicht auch gar keine Familie oder gar keine Eltern mehr haben oder so. Es gibt ja so viele Umstände in den unterschiedlichsten Leben. Und wenn du aber, guck mal, ab August wird Lebkuchen verkauft. Da kann man sich ja auch schon fast sicher sein, dass ab September, Oktober ständig Weihnachtswerbung ist. Und du siehst permanent, gefühlt von 20 Werbungen sind 18 eine Familie an einem Tannenbaum, an einem, einer leckeren, toll gedeckten Tischtafel, was weiß ich was. Und du wirst ständig mit dem konfrontiert. Und vielleicht hast du diesen Schmerz und diesen Kummer in dir und weißt gar nicht, wohin mit diesen ganzen Gefühlen, weil du wirst ja monatelang, tagelang, stundenlang immer wieder mit diesem selben Bild irgendwie konfrontiert. Also, dass man da irgendwann dann auch vielleicht wütend wird oder einfach keinen Bock mehr drauf hat, ist irgendwie total nachvollziehbar.
Das ist aber auch was, was man erst begreifen muss und wahrnehmen können muss. Ne? Ja. Also wir haben ja ganz oft Gefühle in uns, gerade so diese Wutgefühle und Co., wo wir auf irgendwas pissig sind, das bringt uns total in Rage und wir können aber noch gar nicht so richtig benennen, warum das so ist.
Ja.
Es nervt uns einfach.
Genau.
Was aber eigentlich dahinter steckt, dass wir davon genervt sind, dann muss ich ja auch erstmal gucken können, das muss ich auch erstmal reflektieren können.
Es hat auch ewig gedauert, bis ich das für mich überhaupt, also diese Kette überhaupt hingekriegt habe, dass zum Beispiel Werbeplakate inneren Stress bei mir auslösen können, weil sie irgendwas triggern.
Ja.
Also das habe ich, glaube ich, erst tatsächlich durch Therapie hinbekommen, weil man da halt dann diesen Blickwinkel lernt, irgendwie zu üben, weil ich bis dato immer davon ausgegangen bin, ich muss irgendeine soziale Interaktion gehabt haben, um eine gerechtfertigte Wut auf irgendwas haben zu können. Sprich, irgendein Gespräch, wo mich jemand zum Beispiel fragt, und kommst du mit der Familie an Weihnachten zusammen? Dass ich diesen Auslöser praktisch brauchte, um diese Wut zuzuordnen. Aber dass es alleine schon durch ein Werbeplakat ausgelöst werden kann, habe ich jahrelang nicht gecheckt, weil das für mich keine, also das hat einfach nicht existiert in meinem Kopf.
Ja, aber das sind alles so Dinge, wo es mir persönlich einfach nochmal wichtig ist, so ein bisschen Betonung drauf zu legen. Weil gerade wir reden hier vom Thema mentale Gesundheit. Wir haben jetzt viel über unsere Erfahrungen und schönen Erlebnisse oder auch so ambivalenten Erlebnisse erzählt. Aber mir ist wirklich wichtig, nochmal diesen Punkt herauszuarbeiten, dass es halt mental auch belastend sein kann, diese Weihnachtszeit.
Natürlich.
Dieser gesellschaftliche Druck, dieser Erwartungsdruck, der da ist.
Ja, alleine schon das emotionale Chaos, was entsteht, wenn du vielleicht eine Familie hast, in der du dich nicht wohlfühlst, aus verschiedensten Gründen und dich vielleicht noch nicht entscheiden konntest, wie du in Zukunft damit umgehen möchtest. Und dann kommt jedes Jahr dieses Fest. Es ist in Stein gemeißelt. Wir können jetzt schon in 10 Jahren sagen, an welchem Wochentag der 24. Dezember ist. So. Es ist super vorhersehbar, aber was nicht vorhersehbar ist, ist, wie du mit diesen Situationen umgehen wirst, weil du vielleicht noch keine Entscheidung treffen konntest und du wirst immer wieder damit konfrontiert und es löst immer wieder ein emotionales Chaos in dir aus. Und wenn du vielleicht dann schon vorerkrankt bist mit einer Depression oder anderem, kann das natürlich dich auch wieder in eine Krise reiten. Und das ist, glaube ich, das allerletzte, was man gerade zu dieser Jahreszeit haben möchte. Und dann kommt man wieder in so eine Art Leistungsdruck von wegen, oh, man versucht das irgendwie alles von sich wegzudrängen, weil man ja funktionieren möchte. Und das ist ja wieder so ein Teufelskreis, der da dann entsteht, der ja auch nur schwer zu durchbrechen ist.
Total. Und gerade da kann ich auch wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, in dem Sinne, gerade in diesen Jahren, wo ich so schwer depressiv war, dann auch wirklich so diese Trennung von dem Beziehungsmenschen vollzogen hatte, allein in meiner Wohnung war und ich glaube, die einzige Person, die ich zu Weihnachten dann wirklich in der Nähe hatte, relativ, war meine Mutter und meine Großmütter, die beiden, die noch da waren. Und da war so dieses, dann am 24. irgendwie allein zu Hause zu sitzen, das hat sich unglaublich kacke angefühlt. So, und ich weiß auch, dass irgendwelche Nachbarn da das mitbekommen haben, da auch Angebote gemacht hatten, im Sinne mit vorbeikommen, aber ich wollte gleichzeitig genauso wenig bei denen in dieser Happy-Family-Situation mit ihren Kleinkindern sein, weil auch Kleinkinder für mich totaler Stressor sind. So, gerade wenn es jetzt keine sind, die mir nahe stehen oder so, kann das dann auch sehr, sehr anstrengend sein, gerade wenn du depressiv bist und keine Energie für nichts hast und nichts abfangen kannst.
Ja.
Und das war dann auch schwierig, einfach zu merken, okay, ich habe in mir dieses Bild, wie Weihnachten auszusehen hat oder sein sollte. Dann hast du die Erinnerungen, die schmerzlichen an die Zeiten, die mal schön waren, was du auch gerade nicht haben kannst. Und gleichzeitig merkst du, deine Krankheit steht dir im Weg, das jetzt überhaupt so schön erleben zu können. Und das war schon echt nicht geil. So. Und so geht es ganz, ganz vielen Menschen da draußen, die einfach zur Weihnachtszeit wirklich verzweifeln und da wirklich leiden einfach. Das muss man sagen. Das ist wirklich schwierig. Und ich finde da auch jede helfende Hand und jeder, gerade auch die Nachbarn beispielsweise, was ich gerade erwähnt hatte, die dann dieses Angebot gemacht haben, das sind die Dinge, die dich oben halten. Du kannst es vielleicht nicht annehmen im Moment, aber du merkst, da ist jemand da, der sich um dich sorgt.
Es reicht ja meistens auch einfach schon das Angebot.
Genau.
Ne? Also es geht ja auch gar nicht darum, dass jemand diesem Angebot dann zustimmt und da irgendwelche Hebel in Bewegung dann setzt, sondern einfach zu wissen, da ist jemand, der hat an mich gedacht.
Genau.
Und der hat mich zu irgendwas eingeladen. Das ist ja manchmal schon wie eine Umarmung. Und das ist ja manchmal dann auch alles, was man eigentlich braucht.
Richtig.
Ja.
Einfach zu merken, man ist nicht unsichtbar. Man ist nicht dieses Nichts, wie man sich gerade fühlt.
Ja.
Sondern andere Menschen sind da.
Genau.
Ne? Und was ich auch gelernt habe in diesen Jahren von viel Alleinsein, ich habe irgendwann eine Form gelernt, das Positive aus diesem Alleinsein auch zu ziehen. Und zu merken, dass Alleinsein nicht zwingend einsam sein muss.
Das ist ja sowieso ein fehlgeleitetes Bild in unserer Gesellschaft.
Total.
Also das muss man ja auch erstmal lernen, diese Unterscheidung. Aber ja, stimme ich dir total zu.
Ja. Also es gibt tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich begriffen habe, wie gut es tun kann, allein zu sein, egal welche Jahreszeit ist, egal welches Fest der Liebe oder sonst irgendwas gerade stattfindet, gibt es wirklich so manchmal, ja, ich weiß nicht, irgendwie seitdem ich gemerkt habe, dass Alleinsein auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben geworden ist dadurch, glaube ich. Also durch diese Erfahrung habe ich wirklich gelernt, ich brauche das Alleinsein auch tatsächlich, um besser wieder bei mir anzukommen, um tief durchzuatmen, um gerade mit dem Thema Hochsensibilität und allem drum und dran, um alle Reize um mich herum zu reduzieren und mal wieder ein bisschen klarzukommen.
Ja.
So, ne? Also allein dahingehend kann man dieses Alleinsein auch sich super schön gestalten.
Ja, ich finde auch, das ist so ein Punkt. Also es gibt natürlich die Menschen, die an Weihnachten sich dann so verhalten, wie ich es getan habe, jahrelang, dann immer so dieses Schutzschild um sich herum zu haben und zu sagen so, ja, nee, ich bin lieber alleine an Weihnachten, als hier so einem Fake irgendwie nachzugehen. Obwohl ich eigentlich ganz genau wusste, ich will alles andere, aber halt nicht alleine sein.
Ja.
So, das ist ja, wie gesagt, eigentlich nur Schutzschild und irgendwas von sich abwehren. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch Menschen, die wirklich komplett authentisch und auch fein mit sich sind, zu sagen, sie wollen an Weihnachten alleine sein.
Auf jeden.
Und ich glaube, diese Menschen, die können auch richtig wütend werden, wenn sie ständig mit diesem, ja, aber musst du nicht an Weihnachten und willst du nicht an Weihnachten mit deiner Familie und mit, oder hast du nicht irgendwie, und also immer so diese Eventualitäten da irgendwie rauszuziehen, weil andere dann das Bedürfnis haben, dich nicht alleine zu lassen.
Ja.
Auch so ein Ding, wo ich mir denke, das wird mich rasend machen. Akzeptier doch bitte einfach meine Entscheidung, dass ich alleine sein möchte.
Ja.
Und versuch mir das nicht so einzureden, dass ich nicht alleine sein darf, weil es ist per se auch nichts Schlimmes daran, alleine zu sein.
Genau.
Das ist aber, denke ich, gerade weil, ich weiß nicht, woher das kommt, aber dass wir vielleicht auch so verleitet sind, dass jemand, der allein ist, in unserem Blick dann jemand ist, der einsam ist, sprich wieder etwas sehr Negatives, mhm, und dessen Bedürfnisse vielleicht nicht erfüllt werden oder so. Aber wenn ich jemanden vor mir habe, der wirklich ganz ehrlich, authentisch von sich sagen kann, ich möchte alleine sein, okay, fein, ja, alles klar. Ja. Dann muss ich dir auch dahingehend nichts einreden, dass du das bitte anders machen solltest.
Genau.
Ne? Also ich glaube, man muss für sich selber wirklich erkennen, bin ich zufrieden mit dieser Entscheidung oder ist es eigentlich etwas, was ich anders haben möchte? Und wenn es etwas ist, was ich anders haben möchte, dann ist natürlich die Frage, kann ich daran was ändern? Und wenn ja, wie kann ich das ändern?
So, genau.
Genau. Ja. Weil es gibt ja auch viele, die dann ja allein oder einsam an Weihnachten sind, die gar nichts daran ändern können. So.
Total. Also brauchen wir jetzt bloß an Menschen denken mit sozialen Phobien und so, ne, die vielleicht auch gar keine Freundschaften schließen können und alles drum, ja, und dran, die ja wirklich alleine sind und sich dann auch wirklich einsam fühlen, mhm, im Moment. Ich meine, bei solchen Menschen oder generell, wenn man so hilfsbedürftig ist, bin ich ja so unglaublich dankbar für diese ganzen Seelsorge-Hotlines und Co., was es alles gibt.
Noch, ne, viel schöner. Es gibt ja auch mittlerweile von Organisationen, mir fällt jetzt keiner direkt ein, aber ja auch solche Sachen wie, dass dann an Weihnachten so Dinge organisiert werden, wo einsame Menschen zusammenkommen können.
Ja, da musst du dich natürlich als, ne, Sozialphobiker erstmal drauf einlassen können.
Natürlich.
Aber
also natürlich, auch das ist immer halt zu schauen, inwieweit kannst du was zulassen und Co. Also was lassen deine Ressourcen zu und bist du auch für so ein Experiment offen?
Ja.
Aber überhaupt die Tatsache, dass sich da Menschen Gedanken drüber machen und sagen, wir wollen überhaupt mal irgendwas zustande kommen lassen, wo Leute, die sich an Weihnachten einsam fühlen, aus den verschiedensten Gründen zusammenkommen können und, ja, irgendwie doch ein Gefühl von Gemeinschaft und Nähe und Geborgenheit entstehen lassen können.
Ja, finde ich auch voll schön, dass sowas gibt. Ja. Also gerade auch neulich diesen Beitrag, den ich gesehen hatte für Obdachlose, wofür Obdachlose wie so ein Weihnachtsessen veranstaltet wurde. Und
in der Verschaffungshalle, ne? Habe ich,
genau,
auch gesehen. Ja, voll toll.
Finde ich mega sowas. Ja. Das sind richtig tolle Dinge. Einfach.
Ja, genau.
Und das ist dann auch wieder der Aspekt, wo ich sage, da spielt für mich dieses Thema Nächstenliebe mit rein, mhm, was immer vom christlichen Glauben so hochgehalten wird und immer so teilweise, je nachdem, wo man ist, wahrscheinlich auch ein bisschen propagiert wird. So. Mhm. Das ist das, wo ich so sage, das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt. Gerade von diesen Glaubensgemeinschaften, die ja wirklich Nächstenliebe praktizieren, mhm, sich kümmern, dass Menschen, die hilfsbedürftig sind, auch wirklich Hilfe erfahren und,
ja,
einfach ein bisschen Liebe abkriegen. Und das,
ja,
finde ich voll schön, sowas.
Total.
Das ist richtig toll.
Aber ich habe das Gefühl, wir schweifen hier langsam ein bisschen sehr ab. Wir reden,
genau,
also ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir versuchen gerade irgendwie auf Krampf alles irgendwie an Eventualität mit einzubauen. Das können wir aber gar nicht.
Nee, können wir auch, ne, gar nicht. Das stimmt, das stimmt. Nein, also jeden Aspekt kann man nicht beleuchten. Welchen Aspekt ich jetzt spannend finde, ist, wir haben jetzt Weihnachten lang genug durchgekaut.
Ja, es reicht jetzt auch wieder. Das war jetzt schon wieder Input für 3 Feiertage.
Genau so ist es, würde ich auch sagen. Und dadurch, dass diese Folge ja am 1. erscheint, gibt es ja bloß 2 Feiertage, wo man sich das anhören kann. Deswegen müssen wir jetzt langsam mal mit Weihnachten aufhören.
Genau, wir gehen jetzt mal über auf die Zeit dazwischen, beziehungsweise ja auch alles so rund um Neujahr.
Total.
Ja.
Die Zeit zwischen den Jahren. Wie nimmst du die wahr?
Ich hasse sie. Ich hasse sie.
Sehr schön.
Also ich weiß noch, gerade so die Zeit, wenn man gearbeitet hat, mhm, auch während der Ausbildung für mich, das war irgendwie, ich fand es immer wieder schlimm, weil ich kann auch gar nicht genau sagen, woher das kommt, aber es fühlt sich ja alles so ein bisschen wie auf Pause an.
Ja.
Und ich weiß noch, als ich in der Behörde meine Ausbildung gemacht habe, das war so ein Gefühl von, warum setze ich eine Frist auf den 27.?
Mhm.
So, wenn man irgendwie Anfang Dezember da sitzt oder Ende November oder so, man denkt sich so, warum? Da ist doch eh keiner mehr da. Sind doch eh alle im Urlaub. Bearbeitet doch eh keiner. Das war ein,
ja,
Gefühl, ne? Also natürlich sind zwischen den Jahren auch Leute da, klar, aber es war halt so ein Gefühl, weil, wie gesagt, die meisten waren dann halt eben nicht da und hast ja auch in anderen Branchen, dann nutzt deine Urlaubstage ja schlau, mhm, so damit du halt so möglichst viel halt rausholen kannst. Und gleichzeitig war das für mich selber so ein Gefühl von, ich glaube, es war so ein automatisches Prokrastinieren,
ja,
weil das irgendwie so von selber irgendwie kam, weil sich ja eh alles schon so auf Pause anfühlte.
Mhm.
Und dann war das so ein Gefühl von, ja, warum soll ich jetzt noch was Neues zum Beispiel anfangen oder warum soll ich jetzt mit der Sache noch weitermachen? In ein paar Tagen ist ja eh das neue Jahr und in einem, mhm, neuen, also zum 1. Januar fängt man ja erst die neuen Dinge wieder an, was ja auch so eine toxische Annahme ist, wo man, mhm, irgendwie immer diesen Neustart im Sinne des 1. Januars braucht. Ne? Man kann jeden Tag mit irgendwas neu anfangen. Aber ich merke, ich bin total anfällig dafür und ich glaube, da kommt wieder dieses Autistische in mir raus.
Ja.
Dieses, dass ich diese Zuschreibungen und diese Terminierungen brauche, damit ich auch wirklich ins Tun komme oder diese Zuschreibungen einfach habe.
Mhm.
Und weil nun mal eben in unserer Gesellschaft der 1. Januar mit diesem Neustart so verbunden wird, ist alles zwischen Weihnachten und Neujahr für mich so, es ist einfach Error. Es funktioniert einfach nichts. Ja. Das ist irgendwie, es ist dieses Äffchen. Ne, dieser irgendwie in meinem Kopf mit diesen, was sind das?
Mit den Schellen.
Genau, oder ja. Irgendwie zusammenschlägt und in der Zeit funktioniert eigentlich nur zocken, Serie gucken, Buch lesen, vielleicht spazieren gehen, irgendwas unternehmen, aber produktiv zu sein fällt mir in der Zeit so unfassbar schwer, weil ich mich halt auch so lost fühle. Ich fühle mich irgendwie auch so seltsam, so als, also nicht als würde ich fallen, aber auch nicht so, als wäre ich gefestigt. Es ist wie so ein, an alle Leute, die SpongeBob geguckt haben. Ihr kennt doch bestimmt die Folge, wo Thaddäus in dieses Nichts gerät, wo er dann so sagt so, ich bin allein, 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 allein. Und er ist in diesem Raum voller nichts außer seinen Worten.
Mhm.
Und so fühlt sich das zwischen den Jahren für mich an.
Schönes Bild.
Ganz komisch. Ja, und gleichzeitig natürlich so dieser innere Druck in Richtung Neujahr und Neujahrsvorsätzen. Da bin ich aber froh, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren echt mitgebrochen habe. Dass ich mir keine Neujahrsvorsätze mehr vornehme. Und wenn wirklich nur realistische.
Ja.
Und ich habe letztens von einer Creatorin gesehen, dass die versucht hat, diese Neujahrsvorsätze nochmal anders zu interpretieren und auch zu sagen, lass uns mal weggehen von diesem Selbstoptimierungszwang im Sinne von, ich muss mehr dies, ich will mehr das oder ne?
Mhm.
Sondern zu sagen, ich versuche mehr auf mich zu achten. Oder es ist auch wieder dieses mehr. Aber ich glaube, worauf sie hinaus wollte, war so dieses nicht in irgendwas besser zu werden oder zwanghaft was Neues zu lernen oder so dieses Krampfhafte dahinter, sondern halt bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, ich sorge für mehr Bewegung im Alltag oder ich versuche irgendwie Selbstfürsorge irgendwie zentrierter zu sehen oder so und gar nicht so diesen Selbstoptimierungszwang, sondern so ein bisschen wie das, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, wie Selbstfürsorge zu verstehen ist und dass der Fokus halt mehr auf sich selber bezogen ist und nicht auf dieses, wie kann ich besser werden im Sinne meiner Leistung, dass ich wertvoller bin oder dass ich erfolgreicher werden kann oder so, sondern halt ausgeglichener werde, mehr bei mir halt ankomme. Und das fand ich eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz und könnte mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich mir über ein neues Vorsätze Gedanken mache, sowas auch eher anstreben würde.
Mhm.
Aber ich bin ja auch in diesem Jahr so gar nicht im Dezember.
Mhm.
Also ich habe ja auch letztens zu dir gesagt, ich bin ja gefühlt irgendwo noch im März. Also für mich ist das Jahr irgendwie stehen geblieben. Ich weiß nicht warum. Und dementsprechend ist so dieses ganze Thema mit Neujahrsvorsätzen und so, das ist für mich gar nicht greifbar. Also ich glaube, der 1. Januar wird kommen und dann habe ich ein paar Tage später Geburtstag und das ist so, okay, ja, kann ich jetzt zocken? So.
Also ich sag mal so, ein was, wo ich weiß, dass wir uns das fürs Neujahr auf jeden Fall vornehmen werden, ist gemeinsam das Finale von Stranger Things anzugucken.
Ja, sowieso. Das auf jeden Fall.
Ja, aber also zu diesem Punkt mit diesen, wie es dir zwischen den Jahren geht, fühle ich total. Finde ich absolut, kann ich 100% relaten. Diese Übergangszeit zwischen den Jahren ist gerade immer dann, wenn nichts geplant ist und nichts ansteht, man keine Treffen mit Familie hat, man nicht irgendwelche Treffen mit Freunden hat oder man keinen Urlaub hat, in dem man fliegt, fährt, whatever.
Mhm.
So, gibt ja viele, die machen einen Skiurlaub oder keine Ahnung was. Skiurlaub war nie mein Ding. Ich brauche festen Boden unter den Füßen. Alles, was da wegrutscht, ist nicht so meins.
Mhm.
Deswegen.
Ja.
Und auch so ein Wanderurlaub, klar, wäre geil, mal wieder im Winter so zur Weihnachts-Neujahrszeit irgendwie im Schnee rumzustapfen in den Alpen, wäre ich voll scharf drauf. Aber liebes Lotto Hamburg, ne? Einfach mal Geld rüber schicken, dann geht das.
Lasst ihn mal gewinnen. Er spielt so
fleißig
immer mit.
Genau, lasst ihn mal gewinnen. Also, ne, ich freue mich auch über die 13 Euro, die ich jetzt das Wochenende gewonnen habe. Aber so ein bisschen mehr wäre schon gut für einen Urlaub.
Ich meine, man kann es ja mal versuchen, auch wenn man weiß, dass Glücksspiel eigentlich anders funktioniert. Versuch macht klug.
Genau so ist es. Nee, aber ja, gerade in diesen Zeiten, wo halt nichts ansteht, ist es auch so eine Zeit, die es zu lost anfühlt. Man hat irgendwie so diese Weihnachtszeit, die man irgendwie plant.
Mhm.
Mal mehr oder weniger vollgestopft. Ich meine, klar, wir haben jetzt unsere Zeit zusammen am 24. Dann trifft man nochmal Familie irgendwie. Wir haben ja noch ein Familientreffen, was zum Glück genau zwischen die Jahre fällt.
Was sich für mich unfassbar schrecklich anfühlt, weil es halt so out of the box ist.
Total.
Aber wir haben ja, also der logische Anteil in mir sagt ja, völlig in Ordnung. Ne? Familien können groß sein und man kriegt das teilweise gar nicht anders organisiert, auch noch ein Weihnachtszusammenkommen am 27., 28., 29. zu veranstalten.
Ja.
Und trotzdem, weil, ich habe es ja eben schon erwähnt, ne, diese Zuschreibungen mit Terminen und Festen und Co., das ist für mich ein Programm, das ist eine integrated hardware you cannot afford. Ich wusste, ich werde irgendwann den Moment haben, wo ich hier Wessel jemand reinbringen kann. Ich lieb's.
Für alle, die nicht wissen, worum es geht, Charlene ist ein kleiner Sleep-Token-Fan.
Auf zu untertreiben, Schatz.
Minimal.
Ich bin ein riesiger Sleep-Token-Fan. Ja, nein. Genau.
Nee, aber
dementsprechend fällt mir das sehr schwer, das halt so auch im Kopf zu haben. Mhm. Also ich glaube, ich werde 10-mal in dieser Woche auf meinen Kalender gucken müssen, um das auch wirklich auf dem Zettel zu haben.
Ja.
Aber ja.
Also ich muss sagen, ich glaube, das erste Mal, wo ich das richtig wahrgenommen habe, dass diese Zeit zwischen den Jahren sich irgendwie weird anfühlt, war auch bei mir zur Zeit des Arbeitslebens.
Mhm.
So. Klar, wenn man da irgendwie sich leisten konnte, einen Urlaub zu machen, war das voll fein. Da war die Zeit zwischen den Jahren auch echt super, dass die da waren. So.
Mhm.
Aber in der Zeit, wo man das halt nicht hatte und dann irgendwie auch ja in der Nähe der Arbeit war, ich war selbstständig, also was machst du in der Zeit? Okay, gehst vielleicht doch nochmal auf Arbeit und machst irgendeinen Termin oder es rufen dich doch nochmal Kunden an, die du irgendwie zwischen den Jahren dann bedienen musst. Es hat sich so weird angefühlt, in dieser Zeit dann zu arbeiten, Dinge zu tun.
Mhm.
Und es ist auch immer wieder, wenn ich so dann dran denke, okay, ja klar, da war ich selbstständig und habe das so gemacht, aber es gibt ja Menschen, die arbeiten auch im Schichtdienst, die arbeiten komplett Weihnachten durch, die arbeiten komplett Silvester durch und. Wie fühlt sich das für diese Menschen an? Ne? Das ist ja alles dieses Bild, mit dem wir alle so groß werden, was wir alle so im Kopf haben, das gibt es halt für ganz viele Leute auch auf einer ganz anderen Ebene,
ja.
Weil aufgrund dieser Umstände, in denen man halt lebt. So.
Also da muss man halt einfach auch dann für sich halt akzeptieren, 9-to-5 ist halt nicht die Realität von allen.
Genau so sieht's aus, ja.
Aber es wird halt immer so verkauft.
Genau. Wir Menschen ticken einfach so, wir gehen immer davon aus, dass was unser Normal ist, ist das Normal von allen.
Klar.
Und wenn es nicht der Normal ist, dann muss das jetzt der Normal werden. Ne? So.
Lass das mal so machen. Mal gucken, ob die Pflege dann noch weiter Bestand hat.
Total.
Wenn du so um 2 Uhr nachts einen Herzinfarkt hast oder so.
Mhm.
Ja, nee, also morgen um 7 können sie gerne nochmal reinkommen.
Genau. Nee, das ist schon wirklich so ein Ding und diese Zeit zwischen den Jahren fühlt sich einfach ziemlich oft ziemlich weird an.
Ja.
So. Und dann kommt ja dieser ganze Silvester-Neujahrsaspekt, auch so ein Ding. Ist, glaube ich, das Thema, was wir jetzt gleich als nächstes aufmachen können.
Mhm.
Wirklich Silvester und Neujahr. Du hast das mit den Vorsätzen schon erwähnt. Vorsätze waren zum Beispiel so ein Thema, hat mich noch nie gejuckt.
Okay.
Und ich habe noch nie verstanden, warum Menschen sich für ein neues Jahr was vornehmen, weil, wie du es schon gesagt hast, ich kann mich heute einfach entscheiden, ab sofort was anders zu machen. Ich brauche da kein fucking Neujahr für.
Mhm.
So. Und ich habe diesen Aspekt immer nie verstanden, wenn dann immer alle so ankamen, so am 1.1. höre ich auf mit Rauchen und ich denke so, Nukula, weißt du, aber Logo. Nächstes Jahr mache ich mehr Sport.
Die Logik dahinter ist halt auch so super interessant, weil sie am Tag vorher, also am 31. Dezember, noch richtig schön söffeln und rauchen wie ein Schlot. Und
total.
Am nächsten Tag wollen sie mit dem Rauchen und Trinken aufhören. Ich nehme mich da ja nicht raus. Ich habe das selber auch jahrelang gesagt. Ne? Also bin da auch komplett reingefallen in diesen Pott. Aber wenn man einmal hinter diesen Vorhang guckt und diese Logik dahinter eigentlich mal
hinterfragt.
Genau. Dann merkt man, dass das eigentlich ziemlicher Schwachsinn ist.
Also es ist, wie gesagt, so ein Aspekt gewesen, den habe ich halt noch nie gecheckt. Das ist wie mit vielen Dingen, die für andere Leute normal waren. Da stand ich immer da und dachte so, aha, okay. Und das mit dem Neujahr war für mich auch schon immer so einer.
Okay.
Ein wichtiger Aspekt, der sich für mich im Laufe meines jungen Erwachsenenlebens stark geändert hat, war dieser Silvester-Aspekt als solcher. Silvester an sich habe ich immer sehr gerne gefeiert.
Mhm.
Ich habe das Feuerwerk gefeiert. Ich habe als Kind, war ich ein absoluter Pyromane. Ich habe auch selber gerne geböllert. Ich habe das voll gefeiert so und habe mir da natürlich gar keinen Kopf drum gemacht und alles. Wo es dann wirklich ein Thema wurde, war dann ab dem Zeitpunkt, wo ich Haustiere hatte.
Ja, Perspektivwechsel.
Perspektivwechsel. Mhm. Und da war das dann so, klar, als Kind, keine Ahnung, sobald du die Dinger in die Hand gekriegt hast, hast du dich gefreut, knallen zu können. Aber dann hast du plötzlich ein Haustier zu Hause und merkst so, wow, dieses arme Tier leidet da extrem drunter.
Mhm.
Und ich hatte halt Hunde. Und dann war das halt so, okay, du weißt über Hunde, die hören alles 10-mal lauter als ein Mensch.
Und Hunde müssen raus, mindestens 3-mal am Tag.
Total.
Das ist die Hölle.
Das war echt richtig, richtig übel. Und das war dann wirklich so der Punkt, wo ich angefangen habe, dann auch dieses Feuerwerk zu hassen. Teilweise. Mhm. Es war dann wirklich dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, eigentlich ist das total kacke, was wir hier tun, mal abgesehen von diesem ganzen Aspekt mit dem eigenen Haustier, aber was wir auch der Umwelt damit antun, wie die Stadt hinterher immer aussieht, was an Geldern aufgebracht werden muss, um diesen Mist wegzuräumen, wie die Notaufnahmen maßlos überlastet sind und. 1000 Aspekte, die komplett gegen dieses Ritual sprechen, wo ich dann auch das erste Mal angefangen habe, das wirklich zu reflektieren und zu merken, eigentlich ist das total crazy, was wir hier veranstalten.
Mhm.
Eigentlich ist das total crazy, dass ich, keine Ahnung, wann haben wir jetzt schon wieder die ersten Böller gehört? Mitte November, Anfang November?
Ja, irgendwie so.
So, also ja. Du liegst abends im Bett um 11, um 12 und irgend so ein Vollhonk denkt, es ist cool im November einfach mal Mitternacht einen Böller irgendwo zu zünden.
Ja, ja, und die ganz Halbstarken und ganz Schlauen sind bei mir dann auch immer so intelligent und zünden die Dinger dann im Tunnel.
Genau, weil da macht es ja am meisten Krach. Als Kind habe ich das auch gefeiert, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja. Es soll halt laut und soll bumm, ne, und überhaupt. Aber es sind halt so viele Aspekte, die einfach, wo ich halt gemerkt habe, wow, das macht echt Sinn. Das mal zu hinterfragen.
Ja.
So, und da auch einfach mal zu sagen, sollten wir uns als Gesellschaft vielleicht mal andere Wege überlegen, wie wir das gelöst kriegen. Und richtig geil fand ich dann, wo ich gesehen habe, wie das ganz berühmte Aufnahmen aus dem Fernsehen Großstädte machen. London, Feuerwerk komplett verboten. Die einzigen, die dort ein Feuerwerk veranstalten, ist die Stadt. Die macht das einmal, 15 Minuten lang, wird eine Riesenshow für alle gemacht. Die kannst du aus gewissen Teilen Londons noch wahrnehmen.
Mhm.
Im Rest ist Ruhe.
Mhm.
Finde ich eine super Lösung. Finde ich einen super Mittelweg. Klar, gibt es auch da in dem Bereich Vögel, die daran sterben werden und. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist trotzdem da. Aber die Menschen können trotzdem noch dieses Ritual feiern, das Neujahr begrüßen, alte Geister verabschieden. Das ist ja das, was so eigentlich dahinter steckt. Kommt ja dieser ganze Feuerwerksaspekt ja auch aus Asien, ne? Wenn ich und das so richtig in Erinnerung habe.
Ich denke, weit hergeholt ist auch das der Grundgedanke mit den Neujahrsvorsätzen.
Mit Sicherheit,
mit alten Geistern oder alten Dämonen brechen.
Genau, das hinter sich lassen und was Neues anfangen. Mhm. Und der Gedanke, der ist auch schön. Und natürlich ist das auch ein Ritual. Wir Menschen brauchen Rituale in gewisser Form, ne? Das ist bei uns tief verankert. Aber ja, dieses Ritual ist eins, wo ich finde, das könnten wir doch echt mal so ein bisschen der Neuzeit anpassen. So.
Man könnte es reformieren, wenn man es politisch ausdrücken möchte.
Genau. Ja.
Nein, aber ich sehe das genauso wie du. Ich finde, das ist auch ein Kompromiss,
genau,
den man erstmal arbeiten könnte.
Ja.
Es ist auf jeden Fall keine perfekte Lösung, weil wenn es die perfekte für die eine Fraktion ist, ist es für die andere das, der größte Albtraum.
Immer,
so.
Klar.
Dementsprechend ein Kompromiss an der Stelle ist es auf jeden Fall, oder ein guter Kompromiss auf jeden Fall. Und würde ich mir für Hamburg auf jeden Fall auch wünschen. Weil ich fühle das genauso wie du. Ich habe auch, also ich war nie so die Böller-Queen.
Mhm.
Das war noch nie meins. Ich hatte eher Angst vor sowas.
Mhm.
Ich war so Typ Wunderkerzen, Knallerbsen und dieser ganze Fuchtel-Funken-Kram.
Ja.
So diese Fontänen und sowas. Wovor ich auch immer Angst hatte, waren so Tischfeuerwerke und so ein Zeugs.
Mhm.
Weil ich einfach, ich glaube, ich bin einfach schon immer ein recht unsicherer Mensch gewesen oder ein eher ängstlich gepolter Mensch. Und in meinem kindlichen oder jugendhaften Kopf war dann sofort die ganze Bude in Flammen aufgegangen, wenn ich da so ein Tischfeuerwerk zünde. Deswegen für mich war es immer schön, wenn ich irgendwas hatte, was ich mit rausnehmen kann an die frische Luft und da dann das Ganze glitzern und irgendwie. Aber es hat mich schon immer überfordert, dieses laute Pfeifen von irgendwas zu hören oder diesen lauten Knall und teilweise ja auch dann die Kontrolle nicht darüber zu haben.
Mhm.
Und heute weiß ich, woher das alles kommt. Ich war einfach maßlos mit meinen Sinnen und meinen Eindrücken überfordert und Kontrolle ist ja sowieso so ein Thema bei neurodivergenten Menschen. Ja, ich glaube, wo ich letztendlich so richtig mit diesem ganzen Feuerwerksthema so brechen konnte, war, als ich auch eine echt blöde Erfahrung gemacht habe. Da war ich bei einer Freundin von einer Familie und haben sich ganz viele Leute dann zu Silvester getroffen, um zu feiern. Und dann war ich auf dem Balkon mit ein paar anderen Leuten. Ja, und dann hat ihr Sohn, der war glaube ich 12 oder 13 zu der Zeit damals, und der hat dann irgend so einen fetten Böller gezündet und aber erst im allerletzten Moment weggeworfen. Und dieser Knall war direkt neben meinem Ohr.
Mhm.
Und ich habe dann einfach für ein paar Stunden ein Knalltrauma gehabt.
Super.
Ja, dachte ich mir auch. Und das war aber auch so einer der ersten Momente, wo ich mal so wirklich ohne schlechtes Gewissen im Nachhinein meine Wut so richtig rauslassen konnte.
Mhm.
Weil ich war sauer auf ihn, dass er so, weiß ich nicht, naiv da irgendwie mit einem Böller rumspielt.
Ja.
Und gleichzeitig war ich aber auch sauer auf die ganzen Leute, die, weiß ich nicht, auch so eine Art Erziehungsauftrag bei ihm haben. Also klar, die Mutti, die dann irgendwie nicht da war, aber auch andere Leute, die so ihr gegenüber familiär irgendwie näher gestanden haben, die auch eine Connection zu ihm hatten, wo man auch irgendwie erwartet hätte, dass die irgendwie dann mal was sagen oder so. Keiner war in der Nähe, der hat da einfach vor sich hin zündeln können und Co. So, ne? Die waren halt, also ich will jetzt auch nicht sagen, er wurde alleine gelassen, aber es war halt irgendwie so ein Moment von Unachtsamkeit, der halt einfach blöd war und ich habe halt die ganze Stunde danach auf dem einen Ohr nichts mehr gehört und habe halt auch echt Angst irgendwann gekriegt. So am nächsten Tag Gott sei Dank weg, aber ich weiß noch, das war das erste Silvester, wo ich dann zum Mitternachtsfeuerwerk gedöns nicht rausgegangen bin.
Ja.
Das allererste Mal, wo ich dann drinnen geblieben bin mit zwei, drei anderen Leuten, weil die auch keinen Bock auf diesen ganzen Krach und Gefahrzeugs dann irgendwie hatten. Und seitdem, ich weiß nicht, ich glaube die Jahre danach, da bin ich dann vielleicht mal irgendwie auch mal wieder irgendwie mit runter und habe mir das ganze ganze Geböllere und vor allem das Feuerwerk angeguckt, weil wir hatten dann auch so ein bisschen die Tradition, dass wir um Mitternacht dann auch immer eine Rakete nur für meine Oma in den Himmel sozusagen schießen. Mhm. Und das habe ich aber in den letzten Jahren, vor allem seitdem ich alleine wohne, für mich halt irgendwie anders geregelt. Ich glaube, ich habe dann meistens irgendwie eine Kerze angemacht oder so oder den ganzen Abend eine Kerze laufen lassen oder so, damit ich mir sozusagen dieses Raketending spare, weil andersrum gedacht, ich müsste mir ja ein ganzes Raketenset kaufen, nur um eine Rakete nachher zu zünden. Mhm. Und da ich ja nicht mal Alkohol trinke, habe ich ja dann nicht mal irgendwie eine Sektflasche oder so, wo man das dann ja dann rein platziert zum Zünden. Ja, auch gemerkt, ich habe ja auch gar keinen Bock auf sowas. Für mich wäre es tatsächlich kein Verlust, auf Feuerwerk generell zu verzichten. Ganz im Gegenteil, ich wäre dem alleine schon aus diesem ganzen Geräuschpegel-Aspekt und vor allem auch diesem Erschrecken einfach nur dankbar, wenn das nicht mehr wäre und dass so ein kontrolliertes Feuerwerk wäre, von der Stadt organisiert, an einem Platz.
Ja.
Aber so, dass jeder und dann auch alkoholisierter Feuerwerkskörper zünden darf,
fühle ich
gut drauf verzichten.
Ja, total. Also ich meine, klar, wir haben da mit Sicherheit alle unsere Erlebnisse auch, egal jetzt aus welcher Perspektive, aber es gab schon immer diese Idioten, die einfach Raketen in die Menschenmenge abgefeuert haben. Es gab schon immer diese Idioten, die einem Böller vor die Füße geschmissen haben, weil sie es lustig finden, wie man dann ausweicht und rumtanzt und keine Ahnung was alles.
Ja.
Und von daher, ja, Alkohol und Sprengstoff ist halt einfach keine kluge Kombi. So, es ist einfach unglaublich dämlich.
Alleine ja auch das Ding, dass du in so vielen Arbeitsbereichen, also in so vielen Fachbereichen, die Arbeitsanweisung hast, nicht alkoholisiert Geräte oder Pyrotechnik zu bedienen oder sowas. Und dann lässt man es aber zu, dass potenziell alkoholisierte Menschen privat Feuerwerkskörper auf offener Straße zünden.
Ja.
Also da zieht dann ja auch nicht das Argument Privatgelände.
Mhm.
Ne? So.
Mhm.
Das wird ja auf öffentlichen Gehwegen und was weiß ich was, auf Wiesen und Co. ja abgezündet. Also ich sag mal so, ich finde es sehr, sehr bildgebend, dass die Gewerkschaft der Polizei seit, glaube jetzt 2-3 Jahren versucht, das Böllerverbot durch eine Petition in den Bundestag zu bringen oder zumindest dieses Verbot irgendwie durchzubringen.
Genau.
Und ich finde es deshalb so bildgebend, weil ich glaube, die Gewerkschaft der Polizei, die hält sich relativ zurück bei vielen Themen.
Mhm.
Aber dass sie bei diesem Thema nicht mehr schweigt und sich ganz klar positioniert und da auch standhaft bleibt, das spricht meiner Meinung nach eben Bände. Und wer das ähnlich wie wir sieht, ne, also wie gesagt, Meinungen dürfen ja auseinandergehen. Es darf auch genug Leute und Menschen geben, die diesem Thema gegenüber eine andere Haltung haben. Das, ich finde, unsere Gesellschaft lebt ja auch von unterschiedlichen Meinungen.
Unbedingt.
Für die Leute, die das aber ähnlich sehen wie wir und vielleicht auch die Gewerkschaft der Polizei dahingehend unterstützen möchten, wir verlinken euch gerne in den Shownotes bzw. in der Beschreibung den Link zur Petition zum Böllerverbot, was die Gewerkschaft der Polizei gerne einbringen wollen würde. Und ihr könnt das ja gerne mal unterschreiben. Jede Unterschrift zählt in so einer Petition. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt.
So ist es. Ist ja eh ein Prozess, der einfach angestoßen werden soll, dass das einfach mal ein bisschen ernster diskutiert wird, das Thema.
Also ich fühle mich ja auch einfach wirklich nicht sicher auf der Straße.
Na klar.
Also ich würde mir wirklich wünschen, an Silvester auch einfach mal rauszugehen und einen Spaziergang machen zu können, ohne Angst haben zu müssen, verletzt zu werden, weil irgendjemand entweder mit Absicht oder unachtsam mir irgendwelche Böller oder Pyrotechnik vor die Füße wirft.
Ja.
Kann ich nicht, weil ich halt dieses Sicherheitsgefühl nicht bekomme, weil es halt eben zu viele Idioten oder zu viele unachtsame Menschen gibt. Und dementsprechend igel ich mich dann halt komplett zu Hause ein den ganzen Tag. Also man kann, bei mir ist es wie so ein Gongschlag. Ab 14 Uhr, wenn ich weiß, die Geschäfte haben auch geschlossen, dann gehe ich nicht mehr raus. Dann gehe ich nicht mal mehr Müll rausbringen.
Okay.
Weil mir alleine das zu heikel ist, weil bei meiner Mom zum Beispiel in der Nachbarschaft, da haben auch nachmittags schon die Mülltonnen gebrannt. Nee. Dementsprechend, ich igel mich dann zu Hause ein und hoffe dann einfach, dass mir oben im Dachgeschoss nichts passieren kann.
Mhm.
Und dann genieße ich einfach um Mitternacht den schönen Ausblick, weil das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Da hast du die Skyline von Hamburg und siehst einfach
keine
das wunderschöne
Frage.
Feuerwerk.
Keine Frage. Ja.
Und der ganze Krach von unten, den kann man dann zumindest für die halbe Stunde nach 0 Uhr erstmal ausblenden und einfach nur genießen.
Das ist halt das Ding. Ich schaue es mir halt auch verdammt gerne an. Es sieht halt schön aus. Die bunten Lichter am Himmel sehen wunderbar aus. Gar keine Frage. Ne? Es sind halt nur eben die genannten Gründe, die wir schon hatten.
Ja.
Menschen, die darunter leiden, gibt es auch mehr als genug, denen es ähnlich geht wie uns, die da einfach viel zu genervt und gestresst sind und auch ständig in Angst leben müssen, dass sie Böller vor die Füße kriegen, erschrecken und.
Und ja auch retraumatisiert werden.
Das auch,
Also
genau.
Wir haben so viele Menschen mit Kriegstrauma oder anderen traumatischen Knall oder Verletzungserfahrungen und die werden an Silvester einfach potenziell regelmäßig traumatisiert durch diese Masse an Pyrotechnik.
Und nicht zu vergessen, der gesamte Apparat an Rettungskräften, wie maßlos dieser einfach überall überlastet ist.
Werden ja teilweise auch angegriffen, das ist auch so surreal
das
für mich.
Irre.
Also
ja,
naja, aber wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab.
Tun wir.
Silvester generell, ja, kann ich eigentlich relativ kurz fassen. Ich habe mittlerweile meinen Frieden damit geschlossen. Mhm. Also ich habe lange Zeit ein Problem damit gehabt, weil ich also als Teenager und so mit Anfang 20, da habe ich die ganze Zeit so ein Gefühl von Performance und Leistungsdruck irgendwie gehabt und dachte irgendwie, ich muss mein Silvester auf eine ganz bestimmte Art und Weise verbringen. Und zwar, ich muss Silvester feiern. Also alleine der Aspekt, ich muss irgendwie Party machen, der war ganz oben. Mhm. Das heißt, ich muss auch mit Menschen und am besten mit vielen Menschen zusammen sein. Ich muss auf irgendeiner Party eingeladen sein oder ich muss auf irgendeine Party, also in einen Club oder irgendwas gehen. Gleichzeitig hatte ich aber auch diese Entkopplungsprobleme. Also man hat ja irgendwann zwischen Kindern und seinen Eltern, dass man das ja so beobachten kann, dass die Kinder sich ja so entkoppeln und immer selbstständiger werden. Und ich habe ganz, ganz oft zu Silvester die Probleme gehabt, dass ich zum Beispiel auch gar nicht so sagen konnte, ja okay, ich feiere Silvester jetzt zum Beispiel mal nicht zu Hause. Es fiel mir ab einem gewissen Punkt schwer, wo ich das wahrgenommen habe, und es fiel mir umso schwerer, das dann auch mal dahingehend umzusetzen.
Yeah.
Also ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, wie alt ich war, als ich das erste Mal Silvester mal woanders verbracht habe. Mm. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr lange gedauert.
Okay.
Und ich habe dann eher immer versucht, die Leute, die ich an Silvester um mich rum haben möchte, zu mir, also zu uns nach Hause einzuladen, weil meine Mom halt immer eine große Silvesterparty geschmissen hat. Aber ich habe, wie gesagt, diesbezüglich halt diesen Druck irgendwie verspürt und auch so dieses, wenn ich dann halt nicht in Gesellschaft bin mit vielen Leuten, dann bin ich irgendwie falsch, dann stimmt mit mir wieder irgendwas nicht und ich bin dann auch irgendwie wieder nicht wertvoll genug oder so. Und was halt auch so ein Ding war, ist, ich musste an Silvester ordentlich bechern. Also wer an Silvester nicht ordentlich einen Tee hat, der feiert nicht richtig.
Ja, ja.
Das war so die Annahme, die ich dann irgendwie hatte oder die auch alle um mich herum irgendwie hatten, weil man will ja dann auch mit diesem unfassbar schrecklichen Jahr irgendwie abschließen und das geht ja auch nur mit einem richtigen Besöffnis.
Mhm.
Schlimm, wenn ich da heute halt so zurück drauf blicke, bin ich froh, dass es heute nicht mehr so ist. Also ich meine, ich trinke ja auch gar keinen Alkohol mehr. Ich habe ja, glaube ich, mit 23 oder so aufgehört, komplett Alkohol zu trinken. Mhm. Also nicht mal mehr irgendwie ein Glas Wein oder so ein nicht Astra, sondern wie heißt das, was du
meinst?
Ein Alster zum Beispiel, gibt es für mich halt nicht mehr, weil mir auch mittlerweile der Geschmack von Alkohol einfach, es schmeckt mir nicht mehr. Es ist für mich nicht mal mehr ein Genussmittel. Und was bei mir auch tatsächlich schwierig war an Silvester, war die Akzeptanz, dass ich zum Beispiel an Silvester nie jemanden hatte, mit dem ich dieses Neujahrskussprinzip irgendwie teilen konnte. Das fiel mir so schwer, immer Menschen um mich herum zu haben, die dann ihren Partner irgendwie da hatten oder Silvester mit ihrem Partner verbracht haben. Und für mich war das so schwer, weil ich irgendwie mein Leben lang schon den Wunsch hatte, einen Partner zu haben. Ich habe das immer auf meinem eigenen Social-Media-Account ja mal thematisiert, so ich will die Kerbe jetzt nicht komplett aufmachen. Aber für mich war es so wie der Wunsch bei zum Beispiel jemandem, der unbedingt Kinder haben möchte. So. Also nicht, weil ich mich ohne Partner nicht komplett gefühlt habe, sondern weil ich eher so das Gefühl hatte, ich habe so viel Liebe zu geben und ich möchte mein Leben einfach mit jemandem teilen, mit dem ich nicht ein reines freundschaftliches Verhältnis irgendwie führe. Und dann jedes Mal, immer wieder aufs Neue, am 31. Dezember damit konfrontiert zu werden, dass ich wieder ein Jahr alleine war oder dass ich wieder es nicht geschafft habe, jemanden zu finden und eine Beziehung irgendwie aufzubauen, das hat mich irgendwie auch jedes Mal total fertig gemacht. Und es hat auch erst in den letzten Jahren angefangen, ruhiger zu werden und dass ich das, also es kitzelte jedes Mal an Silvester, so dass es so angeklopft hat und dann war es aber auch okay für mich.
Ja.
Und umso schöner ist es jetzt halt für mich zu wissen, das wird das erste Silvester in meinem Leben sein, in dem ich es genau so habe, wie ich es mir in dem Moment wirklich wünsche. Nämlich so, wie ich es ausrichten möchte. Das heißt für mich in dem Fall einfach mit der Musik, die ich mag, vielleicht mit Film oder Serien. Wir verbringen den Abend zusammen. Das heißt, ich habe meinen Partner mit bei mir und wir machen uns das einfach irgendwie schön.
Mhm.
Und gleichzeitig dann halt auch zu wissen, ich werde um 0 Uhr dann halt auch dieses Neujahrsprinzip mit meinem Partner das erste Mal halt irgendwie begehen können. Das ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr heilsamer Gedanke und auch, also natürlich irgendwo auch ein Gefühl von, ich habe es geschafft, weil das irgendwie wie so ein Lebensziel war, zu wissen, ich möchte jetzt auch endlich mal einen Partner haben, den ich nicht nur habe, weil ich nicht alleine sein möchte, sondern weil ich jemanden an meiner Seite haben möchte, mit dem ich mein Leben teilen kann und wo ganz viel aufrichtige Liebe irgendwie mit bei ist. Und das jetzt zu haben, fühlt sich tatsächlich schon wie ein kleiner Erfolg an und umso schöner natürlich zu wissen, dass das Silvester dann eben auch so ablaufen wird. Und das ist, wie gesagt, das ist das, worauf ich mich sehr freue. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe mit Silvester mittlerweile meinen Frieden geschlossen, weil ich mir nicht mehr diesen Druck mache, ne, wie es auszusehen haben muss und wie, sondern dass ich das intuitiv entscheiden kann. Mhm. Ja.
Ja, bei mir ist mit Silvester relativ ähnlich. Also es gab natürlich die Phasen, wo man ordentlich gebechert hat und gefeiert hat mit Freunden, weil das normal war.
Genau.
Das musste ja so sein. Ne? Mhm. Alkohol ist ja eh so ein Thema in unserer Gesellschaft.
Mhm.
Und das hat über die ganzen Jahre dann abgenommen. Also auch wie ich Silvester dann verbracht hatte, hatte sich natürlich mit dem Thema Haustiere dann komplett geändert.
Ja.
Weil dann war halt so das Ding, okay, packst die Hunde ins Auto und fährst irgendwo weit raus aufs Land, um diesem Feuerwerk zu entgehen, mit die nicht so leiden.
Mhm.
Oder man ist sogar irgendwo extra, hat sich für Silvester eine Unterkunft gebucht im tiefsten Wald in der Hoffnung, dass da dann kein Krach ist, was natürlich auch nicht funktioniert hat, weil auch da ist ein Dorf in der Nähe, wo geböllert wird und. Aber das war dann schon so ein Punkt, wo so ein richtiger Break drin war mit dem Thema Silvester als solchen, wie man das begeht und feiert. Und ansonsten, ja, ich mag dieses Zusammensein unter Menschen zu Silvester. Finde ich total schön. Ich freue mich auch mega drauf, die Silvester mit dir jetzt teilen zu können. Und ich freue mich perspektivisch aber auch drauf, das mal wieder zusammen mit dir und anderen Menschen feiern zu können. Mhm. Ne? Dass man einfach wirklich sagt, okay, man hat noch Freunde mit da, wie auch immer, und kann irgendwie vielleicht ein paar Spiele spielen oder Gesellschaft. Egal, was man dann tut. Vollkommen Wurst. Das ist ja jedem selbst überlassen.
Wenn ich die Menschen dann zu mir einladen kann, dann ist das ja alles kein Problem. Weil,
das sollte machbar sein.
Ich und mein Kätzchen, also ich kann mein Kätzchen ja nicht alleine, also nein. Ich möchte mein Kätzchen halt nicht alleine lassen, weil ich mag sie sowieso halt alleine nachts nicht lassen, weil das kennt sie jetzt seit 3,5 Jahren nicht.
Ja.
Und also seit 3,5 Jahren habe ich sie ja und da ist auch keine andere Gesellschaft, sprich keine andere Katze oder irgendein anderes Lebewesen dann.
Ja.
Und dann natürlich dieser ganze Lärm, Stress.
Da sein Tier alleine lassen geht gar nicht.
Absolutes
Überhaupt
No-Go. Mach ich nicht, will ich nicht machen. Aber ich fühle das.
Mhm.
Ich fühle das. Ich habe das, glaube ich, auch öfter in den letzten Jahren gehabt, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt mal wieder irgendwie was Größeres an Silvester zu planen. Weil ich glaube, die letzten 4, 5 Silvester, die waren schon wirklich sehr ruhig bei mir.
Ja.
Dass man sich gedacht hat, ja, so jetzt mal wieder ein paar Menschen um sich rum zu haben. Aber ich habe ja eine große Bude. Also
von daher wäre es auf jeden
Fall,
perspektivisch ist das drin.
Ja.
Aber ja, das ist halt so ein Ding, wo ich halt auch so merke, da habe ich schon Bock drauf, das mal wieder so zu machen. Weil dieses Ruhige, was du beschreibst, kenne ich jetzt auch viele Jahre.
Mhm.
Und habe das natürlich versucht, in den letzten Jahren wieder so ein bisschen aufzubrechen. So, also gerade auch die Zeit, wo ich dann Single war um Silvester und so, habe ich versucht, das aufzubrechen und da einfach wieder mit, keine Ahnung, Family oder Freunden das irgendwie zu begehen.
Mhm.
Und ja, das jetzt dieses Jahr so verbringen zu dürfen und das mit dir teilen zu können, freue ich mich schon drauf. Ich freue mich drauf, mit dir dann einfach den 1.1. in Ruhe dann aufzuwachen, mit dir irgendwann im Laufe des Tages ein gewisses Staffelfinale angucken zu können.
Naja, da war ja was.
Und so ein Neujahr zu begehen, nein. Ganz gleich, wie wir uns das gestalten, einfach die Zeit miteinander verbringen zu können, freue ich mich schon drauf. Und genau, von daher bin ich da mit Silvester auch unter dem Aspekt, ich freue mich, die Lichter zu sehen, ich freue mich nicht, das Knallen und den Krach zu hören.
Mhm.
Ich freue es mich auch, mit dir teilen zu können und dann mit dir gemeinsam einfach ins neue Jahr zu starten.
Ja.
Und dann, ja.
Fühle ich.
Doch, ja. Auf jeden Fall.
Geht mir nicht anders. Ja, das war jetzt wieder recht viel heute. Mhm. Also es kann sogar sein, wir hatten hier einen kleinen technischen Defekt zwischendurch, aber es kann ja sogar sein, dass das mit die längste Folge ist, die wir bisher...
Könnte in die Richtung gehen, schauen wir mal. Ja, über eine Stunde haben wir auf jeden Fall aufgenommen jetzt schon.
Das auf jeden Fall.
Was dazu
spricht. Ich finde, zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass diese Zeit, Weihnachten, Silvester, alles dazwischen, dass das eine Zeit ist, die einerseits total berauschend und euphorisierend irgendwie sein kann, durch Gerüche, durch Lichter, durch die Stimmungen, die man irgendwie überall wahrnimmt und vielleicht auch die Vorfreude, die man auf bestimmte Dinge dann irgendwie hat. Die kann aber genauso gut auch belastend und sehr, sehr fordernd sein. Also wie gesagt, mein Wort des Jahres ist Koexistenzen und ich finde, auch hier ist es wieder so schön greifbar.
Ja.
Und ja, ich finde, man darf sich auf jeden Fall ganz viel Raum für sich in dieser Zeit nehmen, auch wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie funktionieren und man hat irgendwie ganz, ganz viele Dinge, die man erledigen muss, weil man arbeitet sozusagen auf einen Termin irgendwie hin. Wenn man jetzt zum Beispiel Weihnachten mit Freunden oder mit der Familie verbringt, dann ist es ja trotzdem immer irgendwie auch was mit einem gewissen Aufwand, ne? Weil man bereitet Dinge vor oder muss Dinge klären und das kann neben Arbeit oder Krankheit oder anderen Dingen, die irgendwie verpflichtend sind im Alltag, kann das halt auch einfach sehr fordernd sein.
Auf jeden Fall.
Abgesehen von diesem ganzen sensorischen Überreizungsthema. Weil ja, es ist wundervoll, auf einem Weihnachtsmarkt zu sein und diese ganzen Gerüche vielleicht schon aus der Ferne wahrzunehmen. Aber ich kann nur von mir sprechen. Ich weiß, ich bin teilweise 5 Minuten auf einem Weihnachtsmarkt und habe das Gefühl, ich bin bereits seit 5 Stunden hier.
Ja, also je nach Tageskondition kann das auch mir passieren. So ist es nicht. Ne? Also, aber ja, es ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass in dieser Zeit es vollkommen okay ist, auch mal einen Weihnachtsmarktbesuch mal auszuschlagen zum Beispiel, wenn man merkt, okay, also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wie es dir so geht mit dem Thema. Mhm. Bei mir ist immer so, gerade die Weihnachtszeit fühlt sich immer so an, als ob die vollgekracht ist bis unter die Mandeln, der gesamte Dezember. Die Weihnachtsmärkte haben offen, man will sehen, wen man sehen kann. Alle sagen, ey, ich habe Bock, dich zu treffen.
Mhm. Ja, man will diese Zeit irgendwie so gut es geht irgendwie ausschöpfen und so ein Weihnachtsmarkt, der geht dann vielleicht 6 bis 4 Wochen, also je nachdem, wann der aufmacht.
Ja.
da ist die Zeit halt echt begrenzt und dann versucht man irgendwie mit allen Menschen, die man irgendwie gerne sehen möchte, das mit allen am besten 8-mal irgendwie in dieser Zeit voll zu krachen.
Voll, genau. Und es ist aber halt auch voll in Ordnung zu sagen, okay, und auch wirklich hinzuschauen und hinzuspüren, zu merken, okay, ich habe meine Arbeit oder ich habe meine Familie oder ich habe dies und jenes und ich schaffe es halt aus diesen Gründen auch einfach nicht, mit jedem auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen, sondern kann vielleicht nur einmal mit einer Person auf den Weihnachtsmarkt gehen oder vielleicht bin ich dieser so durch und schaff's gar nicht.
Ja.
Und das ist alles fein und das ist alles okay, das darf alles so sein. Und ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, in dieser Zeit zu versuchen, gut auf sich zu achten. Denn wir haben diese ganzen Dinge wie, was du schon gesagt hast, das Organisieren von Weihnachten und Co. Dann haben wir diese ganzen Themen wie gesellschaftliche Vorstellung, wie irgendwas auszusehen hat. Es darf anders aussehen bei dir. Es darf bei jedem Menschen komplett unterschiedlich sein, wie er diese Zeit begeht.
Ja.
Ob allein, ob mit Freunden, ob mit Familie. Vollkommen Wurst.
Ja.
Das Wichtigste ist immer, sich selbst gut im Blick zu behalten und eine schöne Zeit draus zu machen.
Und was ich wichtig auch finde, an der Stelle zu sagen, es darf auch wehtun.
Ja.
Sei es, wir neigen dazu oder haben das Bedürfnis, diese schmerzvollen Emotionen wie Trauer, Kummer, Angst, Wut, die nicht zu spüren und von uns wegdrängen zu wollen. Gerade dann, wenn man vermeintlich glücklich sein soll in so einer Zeit. Aber es darf auch da sein. Also natürlich ist es schade, wenn du alleine an Weihnachten bist und auch vielleicht keine andere Möglichkeit findest, es doch in Gesellschaft zu verbringen. Aber du darfst darüber traurig sein. Und das darf dich auch wütend machen und du darfst diese Empfindungen haben.
Voll.
Also das ist so ein Ding, wo ich auch den Eindruck ganz oft habe. Also ich habe dazu ja selber ganz lange geneigt, gerade mit dem Thema Angst, das immer von mir wegdrücken zu wollen, sobald ich Angst aufkommen gefühlt habe, sofort weg, 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 weg.
Mhm.
Aber Angst ist eine Emotion wie Glück und das möchte auch einfach nur da sein und wahrgenommen werden. Und in dem Moment, wo man das zulässt, wird es auch schon wieder weniger.
Das ist der Punkt. Also man muss da erstmal hinkommen, das zuzulassen, aber
natürlich, es ist alles ein Prozess. Ich glaube, das ist auch so ein Satz, den wir uns echt irgendwann auf die Stirn tätowieren können oder wie so ein Aushängeschild in diesem Podcast. Es ist ein Prozess. Ein Prozess.
Ich habe irgendwann mal zu meiner Therapeutin gesagt, trust the process.
Yeah.
Vertraue dem Prozess. Es ist einfach so dieses Ding, es läuft, wie es läuft. Und es geht vor, zurück, aber es läuft. Ne?
So. Ja, ich glaube, wie man das ganz gut hinkriegt, also auf sich da in dieser Zeit zu achten, ist, indem man vielleicht ein bisschen darauf achtet oder versucht, so kleine Rituale für sich zu finden. Also ich meinte ja auch gestern zum Beispiel zu dir, dass es mir in dieser Jahreszeit einfach so unfassbar gut tut mit dieser ganz vielen indirekten Beleuchtung zu Hause und dass ich mich dadurch einfach auch viel, viel wohler fühle. Und ich fange zum Beispiel dadurch auch an, abends die Stunden am Abend wieder mehr für mich zu nutzen, indem ich dann zum Beispiel Tagebuch schreibe oder auch zumindest gerade wieder, bin in der Leseflaute, wieder mehr daran denke, ich könnte ja mal das Buch in die Hand nehmen. Das ist auch schon Fortschritt. Nein, aber ich merke, alleine durch das Tagebuchschreiben kriege ich wieder ein bisschen mehr Verbindung zu mir und auch Ruhe am Abend. Und das sind so Sachen, wenn man die regelmäßig macht oder sich einfach vornimmt, so ey, ich nehme diese eine Stunde am Tag nur für mich, das können Rituale werden. Und damit hat man automatisch eben auch mit der Selbstfürsorge gleich wieder für sich irgendwas Gutes getan und auf sich geachtet. Und ja, wie gesagt, in Bezug auf so Sachen wie Neujahrsvorsätze, da denke ich mir auch, Druck rausnehmen und sich vielleicht irgendwie vornehmen, im nächsten Jahr oder im kommenden Jahr mehr Ruhe für sich einzuplanen oder sanfter mit sich umzugehen. Das darf auch ein Vorsatz sein und das ist, finde ich, genau so ein fast schon Leistungsanspruch, wie vielleicht zu sagen, ich will sportlicher werden oder sonst irgendwas, aber es geht irgendwie nicht so ganz in diesen Optimierungszwang, den viele Neujahrsvorsätze mit sich bringen.
Und für mich als jemand, der mit dem Thema Neujahrsvorsätze zum Beispiel noch nie etwas anfangen konnte so richtig, möchte ich natürlich an der Stelle auch nochmal loswerden, ist auch voll okay, wenn du gar keine hast.
Genau.
Auch voll fein.
Darf beides da sein.
Genau.
Ich finde, man sollte in all diesen Sachen irgendwie sich selber finden und herausfinden, wo geht das eigene Bedürfnis hin und wie lässt sich das am besten realisieren und nicht, was sollte ich.
Richtig.
Also natürlich auch das fällt mir jetzt ein, ist wieder schwierig, wenn man, weiß ich nicht, so richtig krasse Gebrechen hat und man weiß, man muss eigentlich beim Rauchen aufhören, so, dann sollte man vielleicht auch Dinge tun, wo es heißt, mach, muss, sollte.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen sollen solche Sachen ja nun mal eben ohne Druck und ohne Zwang
im Idealfall
laufen.
Ja. Genau. Also es kommt immer ganz drauf an, wie man gestrickt ist. Ne? Jeder Mensch hat da andere Techniken, wie er es schafft, Dinge hinzukriegen. So.
Mhm.
Also ich kenne es zum Beispiel von mir, dass ich manchmal mir selbst einen gewissen Druck machen muss, um Dinge umzusetzen.
Ja.
Weil ich sie sonst vergesse einfach oder schleifen lasse oder wie auch immer. So. Deswegen ist dann so ein gewisser Druck dahinter für mich an manchen Punkten ganz gut. Aber ja, es hat einfach auch was Selbstfürsorglicheres, wenn Dinge sein dürfen.
Ja.
So, ne? Und weniger Druck dahinter ist, total.
Auch da wieder Balance.
Ja.
Ne? Die Balance macht es am Ende, wenn du dir das alles nur vollkrachst mit Sachen, die irgendwie Druck erzeugen, dann finde ich, ist das Scheitern vielleicht doch gar nicht so weit entfernt. entfernt oder so überraschend.
Klar, wenn alles nur mit Druck passiert, dann ja, wo bleibt dann der Gegenpol? Mm. Ne? So dieses Entspannende, ja. Dieses Ruhige, ja. Dieses Sanfte, was wir ja auch
richtig.
Brauchen.
Richtig.
Ja.
Ja, also Weihnachten ist halt eben nicht nur Freude und Lichterglanz, sondern kann halt auch ein Spiegel unserer Emotionen sein. Und egal, ob du jetzt Weihnachten oder Silvester in Gesellschaft feierst oder ob du alleine bist und ob du laut lachst oder leise, ist völlig egal. Du bist richtig so, wie du bist und du bist vor allem genug so, wie du bist. Ich glaube, diesen Reminder dürfen wir uns alle nochmal in Erinnerung holen und gerade über dieser Zeit vielleicht häufiger mal rausholen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Kanal und vielleicht magst du die Folge ja mit einem Menschen teilen, der die Zeit ähnlich wahrnimmt. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Essverhalten und warum uns dieses Thema so manchmal ein paar Schwierigkeiten bereitet. Bis dahin wünschen wir euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
Bis im neuen Jahr.
Bis dann.